Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge Frankfurter Kranz. Heute in überraschend anderer Besetzung, nämlich nicht mit Eva am anderen Ende, sondern mit Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Britt-Marie, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat, denn, kurze Vorerklärung, Eva und ich hatten versucht, jetzt vor Jahresende noch eine Frankfurter Kranz-Folge unterzubringen, aber ihr wisst, wie das ist, Weihnachten, Familienstress, alles krank, Eva hat ja auch noch zwei kleine Kinder, also krank ist ja da so ein Ding, das eine Kind bringt's mit, der nächste steckt sich an, der dritte bekommt es, der vierte ist ausgeheilt, der fünfte kriegt's wieder, also das ist so eine Riesenrunde, das heißt, unabhängig von Arbeit und Vorweihnachtsstress, Stress und Krankheiten, was nicht alles, war es dann so, dass wir es auch nicht hingekriegt haben, weil nämlich dann kurzfristig auch noch die Technik versagt hat. Und haben wir gesagt, jetzt hat sich alles gegen uns verschworen, jetzt lassen wir das für dieses Jahr. Und da war ich aber ein bisschen traurig und habe gedacht, Mensch, ich kann euch nicht hängen lassen ohne eine letzte Folge für 2023. Und da kam Gott sei Dank vom Timing her die 6. Staffel von The Crown. Und obwohl das ja nur am Rande, sage ich jetzt mal, was mit den eigentlichen Alltagsthemen der Royals zu tun hat, ist es aber doch immer spannend und wir haben es bisher immer besprochen. Und dann dachte ich, Mensch, Staffel 6, das können wir doch besprechen. Wen gibt es denn da? Und dann habe ich einmal die Augen aufgemacht und geschaut und nachgefragt in unserem Netzwerk, denn wir sind ja beide Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt. Und du gehörst natürlich dazu mit deinem Podcast. Mhm. Und dann hast du gesagt, Mensch, ich hätte Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, ja toll, wir hatten auch noch kein Crossover, das würde doch super passen. Und deswegen bist du heute hier.
Ja.
Ganz, ganz lang jetzt die Geschichte dazu.
Ja, man muss es ja auch herleiten. Das ist ja nur fair. Die Leute da draußen, deine Menschen, die deinen Podcast hören, die können ja mit mir nichts anfangen. Und so eine Herleitung der Geschichte ist ja auch immer was Spannendes. Ne? Ich meine, du hättest ja auch einfach sagen können, so, wir machen jetzt Staffel 6 mit Andreas. Und dann so, okay.
Genau. Andreas, wer ist Andreas? Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Ja. Also du bist Teil mit deinem Podcast oder mit eurem Podcast unseres Netzwerkes und erzähl mal ein bisschen, woher kennt man dich in der Podcast-Bubble?
Ja, ich weiß nicht, ob man mich in der Podcast-Bubble überhaupt irgendwie so kennt. Also ich gehe schon davon aus, aber wir sind ja so ein bisschen diametral anders vom Thema als jetzt der Frankfurter Kranz. Wir sind Rockstar TV und Rockstar TV behandelt so ziemlich ausschließlich Themen aus der Fahrradwelt. Das heißt, das ganze Ding nennt sich Rockstar TV, der Gravel- und Mountainbike-Podcast. Und mit meinem lieben Kumpel, dem Florian, und meinem anderen Kumpel, dem Chris, machen wir halt jede Woche quasi so einen Interview-Podcast, wo wir uns jede Woche einen Gast einladen aus der Fahrradbubble. Das ist dann irgendwie ein Profi-Fahrradfahrer oder das ist jemand von einer Fahrradfirma oder sonst halt irgendjemand. Also wir hatten zum Beispiel auch schon Paul Ripke bei uns im Podcast, denn vielleicht sagt das dem einen oder anderen auch was, der irgendwie auch eher als so Influencer wahrgenommen wird und wenig mit Fahrradfahren. Aber tatsächlich ist er auch ein ziemlich begeisterter Fahrradfahrer. Das heißt also, wir suchen uns immer auch manchmal Leute aus, die bei uns in der Schnittmenge Fahrrad dann irgendwie passen. Und ja, das machen wir quasi jetzt schon seit fast 3 Jahren. Und jede Woche, wie gesagt, ein anderer Gast. Und immer mittwochs um 7 Uhr geht unsere Folge online. Und es macht wirklich großen Spaß. Also wenn ich mir mein Leben aussuchen könnte, wie es in Zukunft sich gestaltet, dann würde ich, glaube ich, ausschließlich nur noch Podcasts machen. Was macht, ohne Scheiß, es macht so viel Spaß.
Willkommen im Club, sage ich dazu.
Ja.
Nur, ja, also ich bin leider noch weit weg, um davon leben zu können, aber ich drücke euch mal die Daumen.
Ja, ach gut. Also weißt du, am Ende des Tages muss man natürlich auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Selbstverständlich müssen wir alle noch mal unsere Jobs irgendwie nebenher machen, weil Tatsache ist natürlich, auch unser Podcast ist leider noch nicht so groß, als dass ich jetzt sagen könnte, man kann jetzt irgendwie davon leben. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ich verbringe einfach unheimlich viel gerne Zeit vor dem Mikrofon und unterhalte mich mit Menschen. Und deshalb ist heute auch mal was ganz Besonderes für mich, weil heute bin ich mal Gast und darf über ein Thema sprechen, was normalerweise in unserer Bubble, in unserer Fahrradbubble nie vorkommt. Nämlich, es gibt nicht so viele ausgewiesene The Crown Fans in meiner Fahrradbubble. Wobei, vielleicht gibt es die ja tatsächlich, ich weiß es nur nicht, ne? Aber wie gesagt, da wir uns halt hauptsächlich mit Fahrradthemen auseinandersetzen und The Crown jetzt eher, das Thema Fahrrad eher, würde ich mal sagen, stiefmütterlich behandelt,
ja,
ist da die Schnittmenge eher überschaubar. Aber last but not least, ich bin echt der super Serien-Junkie. Also wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze, was in letzter Zeit leider ein bisschen selten vorkommt, weil das Wetter so bescheiden ist, sitze ich tatsächlich auch ganz gerne vorm Fernseher und gucke mit meiner Freundin oder auch mit meiner Mutter, dazu muss ich gleich noch kommen, gerne Serien an.
Ja, und ich denke auch mal, gut, Serien kannst du jetzt natürlich nicht schauen, während du fährst, aber du kannst ja alles Mögliche dir auf die Ohren packen, während du fährst. Wobei ich nicht so genau weiß, ich bin da immer so ein alter Schisser, weil Verkehr, Geräusche oder irgendwas, weißt du, aber weil ich habe immer Angst, was auf den Ohren zu haben und dann was zu verpassen, was irgendwie wichtig ist, wie zum Beispiel eine Hupe oder jemand, der schreit Achtung oder so. Ja, aber vielleicht ist die Schnittmenge tatsächlich größer als wir meinen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Leute, schreibt uns.
Bitte.
Das fände ich jetzt echt witzig, mal zu hören. Nee, ansonsten finde ich es immer besonders lustig, wenn Leute eben aus einer ganz anderen Ecke kommen und irgendwie hat man dann doch so einen kleinen gemeinsamen Nenner und das ist ja in unserem Fall jetzt The Crown. Ich kann von mir sagen, dass ich die Serie, wie gesagt, seit Anfang an schon schaue und sehr, sehr liebe, aber ich habe ja auch diese Affinität zu Royals grundsätzlich und gut, die britischen Royals sind natürlich nochmal extra dramatisch, klar, das lohnt sich für eine Serie. Jetzt ist meine Frage an dich, wie bist du dazu gekommen?
So. Und jetzt kann ich diese schöne Geschichte von meiner Mutter erzählen.
Ja, bitte.
So, ich wohne ja hier im Ruhrgebiet und ich bin gebürtig aus Freiburg. Und meine Eltern sind getrennt, leben getrennt, aber meine Mutter besucht mich in regelmäßigen Abständen. Und wenn sie dann da ist, dann ist das immer eine liebgewonnene Tradition, dass wir uns abends immer hinsetzen und irgendwas gucken, ne? Und entweder es ist halt irgendwie, also ich habe ja irgendwie auch zig Streaming-Kanäle und entweder sucht man sich da was aus oder man guckt halt dann gemeinsam eine Serie. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen. Netflix hat mir das schon ungefähr 30 Mal vorgeschlagen. Und immer wieder habe ich gedacht, ja. So, ach na, ich weiß nicht. Also wobei dazu, ne, kurze Fußnote, ich habe da schon so eine gewisse Affinität zu den Royals. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so ein Fanboy bin. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich hatte tatsächlich mal, ich war ein paar Mal schon in England, in London und hatte da auch mal die Gelegenheit, quasi in Windsor zu sein, im Palast. Und das fand ich schon extrem beeindruckend, muss ich sagen. Also das hat mich schon, ja, es hat mich wirklich tatsächlich sehr beeindruckt, diese Bauten zu sehen, dann dort drin zu sein und diese Geschichte zu atmen und sowas, ne? Wir waren dann auch bei Buckingham Palace und sowas und Kensington und all und Schieß mich tot, haben uns also quasi diese ganzen Locations, die natürlich auch ganz wichtig in der Serie sind, haben wir uns angeguckt, bevor ich aber tatsächlich bei der Serie eingestiegen bin. Ne? Also die Serie gibt's ja seit 2016 und wir sind, glaube ich, ziemlich spät eingestiegen. Ich glaube vor 3 Jahren oder sowas.
Oh, aber das Gute daran ist dann immer, dass man dann nicht so lange warten muss, bis die nächste Staffel kommt. Das ist ja immer das Schlimme, das Warten zwischen den Staffeln.
Ohne Frage. Das durfte ich jetzt ja auch quasi erleben, wie schlimm das ist, dann immer warten zu müssen, bis es dann endlich mal weitergeht. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir tatsächlich, glaube ich, Staffel 1 bis 4 so mehr oder minder durchbingen konnten. Wobei das Durchbingen auch nicht ganz funktioniert, weil meine Mutter ist ja nicht 4 Wochen am Stück da.
Ja.
Sodass wir das dann immer aufteilen mussten, wann ihre Besuche hier bei mir sind, ne? Und insofern hatten wir dann auch Pausen zwischendrin, sowas nicht. Aber wir haben es tatsächlich immer geschafft, wenn sie da gewesen ist, haben wir tatsächlich immer geschafft, eine Staffel durchzugucken. Und das war so eine liebgewonnene Tradition. Und jetzt hattest du den Aufruf gestartet und ich habe das dann gesehen und es zuckte mir in den Fingern, sofort zu sagen, ich habe dann aber auch, glaube ich, ziemlich schnell gesagt, ja, ich wäre gern dabei. Aber habe dann auch geschrieben, du, ich muss das erst mit meiner Mutter abklären, ne?
Ja, ja. Ich hatte dann auch voll das schlechte Gewissen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt unterbreche ich die liebgewonnene Tradition, Familientradition. Aber du hast es ja dann, glaube ich, tatsächlich ohne deine Mutter geschaut, oder?
Ja, genau. Ich habe meine Mutter dann gefragt, ob das okay ist. Die war auch tatsächlich, kurz bevor du den Aufruf gestartet, war sie bei mir. Das heißt, wir konnten die ersten 4 Episoden der Staffel 6 konnten wir gemeinsam angucken. Und danach ist sie dann wieder nach Hause gefahren, sodass der zweite Teil, den habe ich dann alleine angeguckt. Ich habe sie gefragt, ob es okay für sie ist. Sie so, ja klar, kein Problem, mach das, ne? Also können wir das auch alleine angucken. Wahrscheinlich gucke ich es mir mit ihr dann nochmal irgendwie an.
Ja, aber die sind ja so reichhaltig, theoretisch lohnt sich das. Ich bin jetzt auch schon am Überlegen gewesen, ob ich es nochmal gucke für heute.
Ja, also letzte Woche habe ich dann quasi wirklich, Also ich bin selbstständig, das heißt, ich kann mir meine Arbeit so ein bisschen selber einteilen. Manchmal mache ich auch ein bisschen längere Mittagspausen. Es gab einen Tag, da war meine Mittagspause sehr lange, weil ich, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Folgen am Stück angeguckt habe, weil es mich wieder so reingestrudelt hat. Also unvergleichlich gut.
Ganz ehrlich, wozu ist man selbstständig? Also ich sehe das genauso. Ich war ja auch 10 Jahre selbstständig. Ich kenne das. Holst du dann an andere Ecke rein. Aber ja, natürlich.
Ohne Frage. Also
ja, sehr schön.
Ich kann dann auch, also es gibt so Serien, die erzeugen so ein Strudel, wo du dann einfach so denkst, so, oh, ey, jetzt habe ich, und dankenswerterweise hat ja Netflix quasi direkt jetzt die letzten Folgen am Stück gedroppt und du musstest nicht irgendwie, wie bei anderen Serien, dann immer diese Woche warten, was ich immer total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Und die Dinge, vor allen Dingen The Crown immer am Stück angucken zu können, ist halt wirklich eine super Geschichte, ne? Das ist wie ein 10-stündiger Kinofilm, ne?
Ja. Ja, Mensch, aber toll. Ja, das ist ja dann, dass deine Mama ja gesagt hat, dass du gesagt hast, ja, mach ich. Und dass wir jetzt hier gemeinsam quasi einmal eintauchen können. Und bevor wir das aber machen, lass mich nochmal 3, 4 Eckdaten zu The Crown einfach in den Raum schmeißen. Für alle, die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Du hast ja gesagt, Netflix, genau, das ist so die Haus- und oder eine der Haus- und Hofserien von Netflix. Deswegen wird es auch gepusht ohne Ende, wenn du Netflix öffnet, dass es dann immer heißt, und wenn sie das mögen, dann mögen sie bestimmt auch das. Und das mögen sie auf jeden Fall ganz bestimmt. Also The Crown, frag mich nicht, wie oft das bei mir schon immer so diese erste große Serie war, die auftaucht direkt, wenn du die erste Seite öffnest. Naja, und auf jeden Fall seit 2016 gibt es die Serie. Und jetzt ist die 6. Staffel erschienen und das ist auch definitiv die letzte Staffel. Von Anfang an waren tatsächlich 6 Staffeln geplant und zwischendurch war es mal nicht klar, ob es tatsächlich am Ende dann noch 6 werden würden, aber jetzt sind es ja Gott sei Dank genau auch 6 geworden. Und diese letzte Staffel, die jetzt erschienen ist, die ist in 2 Hälften erschienen. Das hatten wir vorher noch nicht, das ist jetzt für diese letzte Staffel neu. Die erste Hälfte mit 4 Folgen ist 16. November gestartet und die zweite Hälfte hatte dann aber Pause bis zum 14.12., da ist die zweite Hälfte gestartet mit 6 Episoden. Das heißt, am Ende besteht eben diese 6. Staffel aus 10 Folgen und dass die das so gesplittet haben, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist was Netflix da jetzt seit neuestem, sage ich mal, macht. Also mir ist es in diesem Jahr extrem aufgefallen. Wir hatten 3, 4 große Serien, wo das wirklich so gemacht ist. Und das ist immer so gemacht. Da ist also nicht nur so eine Woche oder so dazwischen Pause, sondern es ist immer so gemacht, dass du im Grunde dich für mehrere Monate dann Abonnement verpflichten musst. Also es ist genau immer so diese 2 Tage zu lang Pause, dass du noch einen Monat zusätzlich dich verpflichten musst. Also nicht, dass du sagen kannst, ich mache 4 Wochen, dann bin ich jetzt einmal durch und gut ist, sondern das ist genauso, dass du noch einen Monat mehr nehmen musst. Und ich denke mal so, oh, die Drecksäcke, ey, das ist unglaublich.
Ja, man könnte ihn tatsächlich irgendwie Vorsatz unterlegen.
Ja, natürlich. Aber ja, also das Warten zwischendrin, das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann sage ich dir ganz ehrlich, ist es mir doch lieber, wenn sie einfach alles am Stück rausbringen, aber von mir aus dann 2 Monate später. Aber dieses Warten, ja.
Wenigstens finde ich es gut, dass sie die ersten 4 am Stück und die letzten 6 am Stück, auch wenn mit der Pause, die hat mich jetzt tatsächlich nicht so genervt, ehrlich gesagt, weil ich mir sowieso Zeit genommen hatte, bis meine Mutter dann, wie gesagt, bei mir zu Hause gewesen ist, sodass ich dann sowieso nicht sofort, als die rausgekommen sind, mir die ersten 4 angeguckt habe. Insofern war mein Gap auch ehrlich gesagt ziemlich kurz, muss ich sagen. Aber ich finde es halt natürlich, bei anderen Streaming-Services finde ich es eher total nervig, dass sie halt dann wieder so dieses gewohnte aus früheren Zeiten, aus früheren Fernsehzeiten Format dann machen, dass sie halt immer eine Woche Pause ist, ne? Und das ist halt immer zum bestimmten Tag dann die Folge, wo ich mir denke so, was soll das denn? Ich meine, also klar, natürlich verstehe ich, was der Hintergrund ist, dass sie einfach ihre Abonnenten halt halten wollen, aber also ich mache es halt jetzt mittlerweile so, weil ich, also früher war ich echt Krösus. Ich hatte, glaube ich, wirklich jeden Streamingdienst, ne, weil mich auf allen irgendwo was interessiert hat. Und mittlerweile warte ich jetzt einfach, bis quasi, wenn es bei Streamingdiensten so ist, dass sie im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen, dann warte ich einfach, bis die ganze Staffel draußen ist und buche das dann.
Dann machst du 4 Wochen dann und dann ist gut. Das ist ja jetzt, das ist auch mittlerweile üblich. Ich muss da dir ganz ehrlich sagen, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, dass es mittlerweile überhaupt kein Ding mehr ist und ganz viele einfach hier mal einen Monat buchen, da mal einen Monat, weil du kannst ja eben auch immer wieder direkt kündigen. Und das wird mich aber wahnsinnig machen, dieses ständige Verpflichten kündigen. Also ich bin da doch ein bisschen oldschool unterwegs, aber es ist natürlich eine Frage des Geldes. Klar, logisch. Da bin ich völlig bei dir. Ja, mit The Crown, wie gesagt, haben sie es also in zwei Hälften gesplittet. Das hat natürlich dann auch so ein bisschen so die Erwartungshaltung noch größer gemacht. Man wusste, es ist die letzte Staffel und alle haben eben auf diese letzten 6 Folgen gewartet. Es war schon relativ klar, dass der erste Teil der Staffel wohl sich hauptsächlich um Diana drehen würde. Das hat sich auch durch das, was wir in der 5. Staffel an Story gesehen haben, angekündigt. Und jetzt ist es ja auch wirklich so, und das finde ich total faszinierend, das sehe ich ja auch an mir selber, man weiß ja, wie diese Geschichte ausgeht. Also es ist ja nicht so, als ob ich hier sitzen würde und nicht wüsste, was passiert. Und trotzdem sitze ich da und bin total gespannt und denke mir, oh, jetzt würde ich gerne weitergucken. Und das ist also irgendwie ein faszinierendes Phänomen, dass man da dann trotzdem doch irgendwie so in dieser Geschichte drin hängt, obwohl man eigentlich weiß, was passieren wird.
Aber das ist doch bei vielen Sachen so. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz bekanntes Beispiel, Herr der Ringe oder sowas, ne? Hat sicherlich jeder schon mal irgendwie gelesen und hat sich dadurch quasi auch schon, der weiß ja, was passiert. Und trotzdem sind die Leute in Myriaden Scharen ins Kino gelaufen und haben sich die Filme angeguckt, weil natürlich, und so ist es letztendlich bei The Crown genauso, die Inszenierung das Interessante ist, ne? Und auch die Zwischentöne und wie manche Sachen wiederum vielleicht inhaltlich betont werden. Und bei The Crown ist ja das Spannende, dass die Royals ja eine Familie sind, die sehr krass in der Öffentlichkeit steht, ne? Sag ich mal, geburtsbedingt einfach, ne? Und je mehr quasi auch die, wie soll ich das sagen, je mehr die Medienlandschaft quasi auch auf Kurzweiligkeit getrimmt worden ist, im Sinne von Social Media und dergleichen, umso mehr sind natürlich auch einfach diese Personen immer mehr in die Öffentlichkeit getreten. Ne? Man glaubt eigentlich quasi immer relativ viel von denen zu wissen. Die Skandale, die passieren und sowas, wenn dann irgendwann wieder was an die Öffentlichkeit gerät und dergleichen. Aber am Ende des Tages ist doch das Interessante tatsächlich, dass in einem, tatsächlich ist es ja trotz allem ein fiktionales Format, zu sehen, wie dann diese Geschichte sich entwickelt und wie auch die Zwischentöne sind. Und die Sachen, die ja natürlich hinter verschlossener Tür passieren, das haben die, sag ich jetzt mal, die Autoren dieser Serie sich natürlich, haben sie versucht, das quasi abzuleiten, wie es hätte sein können. Aber so ganz genau wissen sie es natürlich auch nicht. Oder bin ich da auch...
Nein, völlig richtig. Es ist eine fiktionale Serie, die aber natürlich auf wahren Ereignissen beruht. Aber was dann genau hinter verschlossenen Türen passiert ist oder hinter den dicken Palastmauern, das ist ja immer das, worauf wir so neugierig sind, das wissen wir nicht. Es gibt Erzählungen, es gibt Briefe, man, wie gesagt, versucht sich das abzuleiten. Aber bei vielem auch die genauen Dialoge und so weiter. Also bei vielem, wie gesagt, ist das tatsächlich Fiktion. Ich persönlich glaube ja, dass mehr der Wahrheit entspricht, was wir hier in The Crown sehen, als wir meinen. Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Aber so das grobe Ganze, der Rahmen, der stimmt. Das ist, ja.
Ich glaube, das steht und fällt natürlich auch immer einerseits mit Qualität quasi der Autoren. Und ich finde, die ist durchweg eigentlich immer hoch. Wobei jetzt in der 6. Staffel muss man natürlich tatsächlich nochmal so ein bisschen das große Aber hineinbringen, ne? Und der zweite Punkt ist einfach auch die Qualität der Schauspieler. Bei The Crown ist es ja immer so, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen so genau wissen, aber ich rekapituliere das gerne auch nochmal ganz kurz. Du hast quasi in den 6 Staffeln, hast du jeweils immer alle 2 Staffeln komplette Besetzungswechsel. Ja, also die ersten beiden Staffeln sind mit völlig anderen Schauspielern als jetzt quasi die letzten beiden Staffeln. Logischerweise, weil wir behandeln ja einen Zeitraum von, weiß ich nicht, 50 Jahren, glaube ich, insgesamt.
Ich darf ganz kurz dazwischen kretchen als Erklärung. Und zwar der Showrunner oder der kreative Kopf hinter der ganzen Serie insgesamt ist ja Peter Morgan, der auch bekannt ist als Regisseur und der sich ja an diesem Thema, sage ich jetzt mal, Royals, Queen vor allen Dingen als Figurehead sozusagen dieses ganzen Clans, dieser ganzen britischen Monarchie, ja, schon lange abarbeitet. Der hat zum Beispiel ja auch 2006 diesen Film The Queen mit Helen Mirren gemacht. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Mhm. Also der arbeitet sich schon sehr, sehr lange an diesem Thema Royals, Monarchie, Queen und so weiter ab. Und der ist sozusagen der Kopf hinter dieser ganzen Serie. Der hat alle Fäden in der Hand, auch Schauspielerwahl und natürlich nicht ganz alleine, aber am Ende sitzt er am längeren Hebel und sagt immer, okay, ist in Ordnung oder nicht. Und er hat mal in einem Interview gesagt, er ist der Überzeugung, dass Schauspieler, so gut sie auch sein mögen, 10 Jahre in die Zukunft spielen können, von dem Alter aus, das sie wirklich sind, und 10 Jahre in die Vergangenheit, aber nicht mehr. Und deswegen hat er gesagt, wechselt er mit jeder zweiten Staffel, also quasi immer 1, 2, dann 3, 4 und dann eben 5 und 6, die Schauspieler, weil ja dann das sich in anderen Jahrzehnten entsprechend befindet und weil eben die Schauspieler aus der ersten und zweiten Staffel dann über diese 10 Jahre hinaus sind in der dritten und vierten Staffel. Also das ist so sein Credo, dass er eben gesagt hat, 10 Jahre nach vorne, 10 Jahre nach hinten. Das findet er glaubwürdig und alles andere nicht mehr. Und das war so der Grundgedanke hinter dem Wechsel der Schauspieler auch.
Absolut richtig. Also es wäre auch im höchsten Maße lächerlich, wenn man jetzt eine auf alt geschminkte Claire Foy irgendwie in ihren, weiß ich nicht, in ihren 80ern irgendwie begleiten würde. Das würde einfach keinen Sinn machen. Und zumal sie haben auch wirklich, finde ich, gerade bei der Hauptfigur, der Queen, eine wirklich ausgesprochen gute Wahl jeweils immer getroffen, ne? Also die passen optisch, finde ich, relativ gut zu dem zu der Zeitperiode, wo sie quasi spielen. Also die letzte Darstellerin der Queen, wie heißt sie nochmal? Genau, die passt auch wirklich die passt hervorragend zu dem, wie die Queen damals ausgesehen. Diese Frisur, ne? Diese Queen-Frisur, ne? Irgendwie, keine Ahnung, das passt einfach hervor. Und davor, Olivia Colman passte auch ganz großartig in diese 80er Jahre dann auch mit im Zusammenspiel mit Margaret Thatcher und dergleichen, ne? Das passt einfach super gut. Und darüber hinaus geht das auch weiter quasi in die Nebendarstellerriege. Also Tony Blair fand ich auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Also der hat auch echt gepasst, das hat super gut gepasst. Aber wie gesagt, daran muss man sich immer erst gewöhnen, ne? Also das ist immer so ein bisschen, immer so ein leichter Knackpunkt in der ersten Folge, wo dann die neuen Schauspieler da sind, aber das dauert dann meistens irgendwie 1-2 Folgen und dann bist du eigentlich drin und hast du dich an die gewöhnt.
Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Es gibt tatsächlich da draußen einige, mit denen ich mich unterhalten habe, die meinten, sie kommen einfach nicht über diese Wechsel hinweg. Das geht für sie überhaupt gar nicht. Das ist das, was sie am Ende dazu gebracht hat, eben diese ganze Serie abzubrechen. Während ich dann da gesessen habe und genau andersrum gesagt habe, Mensch, ich finde das großartig und bin davon überrascht, ehrlich gesagt, wie egal das am Ende für mich dann war. Also wie tatsächlich es aus einem Guss am Ende war, obwohl am Anfang in der ersten Staffel zum Beispiel eine Claire Foy eben die junge Queen gespielt hat und am Ende eben Imelda Staunton in der letzten Staffel, zwischendurch Olivia Colman, es sind 3 verschiedene Schauspieler. Und trotzdem habe ich das nicht als einen anderen Charakter empfunden. Das hat es für mich, also für mich hat das funktioniert. Und das hat für mich auch mit den anderen Figuren funktioniert. Das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur die Queen, das ist auch Charles zum Beispiel oder eben auch Philipp. Also das ist immer das Königspaar, sag ich mal, das im Mittelpunkt eigentlich steht. In der ersten Staffel ist es Claire Foy und Matt Smith. In der zweiten und in der dritten und vierten ist es Olivia Colman und Tobias Menzies. Und in der fünften und sechsten jetzt war es dann eben Imelda Staunton und Jonathan Pryce. Wobei ich dazu sagen muss, ja, du hast schon recht. Die sehen alle ihren Charakteren sehr ähnlich und da muss ich auch einmal wirklich den Hut ziehen vor Make-up und Hair-Department und was nicht da alles da noch dranhängt, wahrscheinlich auch noch Prosthetics teilweise und so, weil diese Schauspieler, als ich gehört habe, wer denn die spielen soll, ich da schon gesessen habe und dachte, nie im Leben. Also Olivia Colman zum Beispiel hätte ich nie im Leben gedacht, dass sie die Queen spielen kann. Also rein optisch, die war für mich ganz weit weg von dieser Queen, wie ich sie in Erinnerung hatte. Und dann kam sie da irgendwie rein und dann waren die Härchen zurechtgelegt und das Make-up war gemacht und die Kleidung war entsprechend angepasst. Und dann dachte ich so, wow, also da war Hair, Make-up und auch Klamotten und so weiter, Kostümdesigner. Da dachte ich so, okay, Leute, ich applaudiere euch, das ist schon erstaunlich, was die da gemacht haben. Deswegen, das hat hier halt in dieser Serie auch wirklich richtig gut funktioniert.
Ohne Frage. Also sie haben auch einfach mit ihrem Können diese Rolle hervorragend ausgefüllt.
Wobei es dann natürlich den ein oder anderen Schauspieler gibt, den ich dann mehr als zum Beispiel Queen oder Charles oder Philipp empfinde als andere. Als Beispiel jetzt für diese letzte Staffel, ich fand zum Beispiel Jonathan Pryce, der Philipp gespielt hat, fand ich beileibe nicht so gut wie zum Beispiel ein Tobias Menzies oder ein Matt Smith. Und ich fand auch, dass Jonathan Pryce derjenige war, der am wenigsten aussah wie Philipp. Persönlich.
Ja, also er sah ähnlich aus, sage ich jetzt mal, ne? Aber er war halt auch in seiner Rolle einfach sehr zurückgenommen, wo er in den vorherigen Staffeln immer sehr präsent gewesen ist, auch mit seiner Problematik natürlich, war er jetzt in der letzten Staffel eigentlich auch nur noch so manchmal Stichwortgeber. Er hatte eine ziemlich gute Szene, die hat mir gut gefallen. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, wo er mit Prinz William spricht, so quasi so ein bisschen ins Gebet nimmt. Das fand ich gut. Und diese Freude, die man ihm, diese wirklich absurde Freude, die er hat, an seiner eigenen Beerdigung ja. quasi irgendwie mitzuarbeiten, das war schon sehr lustig. Ja. Aber ansonsten, genau. Aber ansonsten war er eigentlich quasi nur da und hat ab und zu mal was Schlaues gesagt, aber er hatte eigentlich keine Geschichte mehr zu erzählen.
Um meine 3-4 Eckdaten, wir sind jetzt quasi schon fast reingerutscht in unsere Interpretation, um diesen Themenbereich abzuschließen, wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar spannend fand ich noch hier für diese 6. Staffel, dass ja die Queen in der Zeit, in der das Ganze gedreht wurde, gestorben ist. Und da dachte ich mir so, oh, jetzt bin ich gespannt, wie da reagiert wird, weil The Crown war ja immer noch schon so ein bisschen ein empfindliches Thema in der Monarchie, weil die waren ja natürlich nicht davon begeistert, dass da eine Serie über sie gemacht wird in dieser Form, weil ja auch viele eben da draußen gedacht haben, das, was sie da in dieser Serie sehen, ist auch genau so 1:1 passiert. Das ist ja dann immer sehr, sehr schwierig, das war verschwimmende Grenzen. Und dann war es so, dass sie schon am Ende des Drehs dieser 6. Staffel waren, als das passiert ist und dann tatsächlich eine Woche Pause gemacht haben, als die Queen gestorben ist und dann auch nochmal tatsächlich eine Woche Pause, als dann die ganzen Beerdigungszeremonien und die Trauerzeit und so weiter war und dann eben, also als aus Respekt gegenüber der Queen und der Monarchie und so weiter und dann aber gesagt haben, sie lassen sich ansonsten von dieser Geschichte jetzt nicht weiter beeinflussen, weil nämlich auch die Diskussion dann war, oh, soll es vielleicht abgebrochen werden, sollte man das dann gar nicht mehr zeigen, ist das pietätslos oder so, das war ja alles so diese Diskussion und da haben gesagt, nee, sie machen weiter wie bisher, sie legen halt diese eine Woche Pause ein und beziehungsweise war dann später nochmal eine Woche und dann dachte ich mir so, okay, interessant. Und ja, also da stand das kurzfristig mal, glaube ich, auch kurz auf der Kippe. Ich meine, was sagst du dazu, dass da einfach pausiert wurde und überhaupt Rücksicht genommen wurde auf den Tod der Queen?
Naja, also einerseits ist es natürlich eine gewisse Absurdität des tatsächlichen Schicksals, dass das Serienende quasi mit dem Ende der Queen korrespondiert, ne? Also man ist ja dabei immer davon ausgegangen, dass die Queen einfach ewig lebt.
Natürlich.
Ne? Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich in meinen Lebzeiten noch erlebe, dass die Queen stirbt, ne? Die werden die einfach so lange irgendwie einbalsamieren, bis sie vielleicht auch einfach nur noch so eine Prosthetik irgendwie wie bei oder Animatronic, wie irgendwie im Phantasialand ist. Nee, Spaß beiseite. Das war schon sehr absurd, muss ich sagen. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine, die Frau war sehr alt. Es war klar, dass sie irgendwann stirbt. Aber dass das dann wirklich so korrespondiert hat, das fand ich erstaunlich. Und dass sie dann natürlich dann entsprechend darauf reagiert haben, im Sinne davon, dass sie halt quasi Pause gemacht haben, das finde ich, das alles andere hätte ich auch irgendwie stillos empfunden, ehrlich gesagt. Ne? Und da es ja immer noch eine britische Serie ist und da natürlich auch die Briten da natürlich nochmal ganz anders drauf reagieren als wir Deutsche, ist das auch für absolut verständlich. Aber ich gebe zu bedenken, ich finde schon, dass sie dieses Thema ziemlich deutlich in der letzten Episode verarbeitet haben. Auch wenn sie nicht direkt darauf eingegangen sind, dass sie quasi dann mit der letzten Episode auch mehr oder minder dann wirklich zwar nicht in der fiktionalen Welt gestorben ist, sondern im realen, haben sie das trotzdem ziemlich stark einfließen. Also ich frage mich tatsächlich, ob diese 6. Episode wirklich nicht noch dahingehend umgeschrieben worden ist unter dem Gesichtspunkt, dass sie dann tatsächlich dann auch gestorben ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gemacht worden ist. Das war ja immer die Diskussion, wo setzt ihr den Schlusspunkt mit dieser 6. Staffel und so weiter. Und es war nie ein Geheimnis, dass der Schlusspunkt in dieser 6. Staffel gesetzt werden sollte am 50. Thronjubiläum. Das ist also das war im Jahr 2002. Und ich hatte ja gedacht, sie machen es vielleicht zum Platinum-Jubiläum, das ja jetzt erst gewesen ist vor kurzem, also von im Jahr und hatte halt gedacht, sie ziehen es bis zum Platinum-Jubiläum, dann hätte man ja vielleicht auch noch Originalaufnahmen nehmen können, die man ja dann gehabt hat und da hieß es, nee, wir machen es bis zum 50., wir wollen da ein bisschen mehr Abstand zur Jetztzeit haben. Und als dann die Queen gestorben ist, da habe ich mir noch überlegt, vielleicht machen sie es jetzt so, dass sie tatsächlich dann den Schlusspunkt an ihrem Tod setzen, weil das ja irgendwie dann auch mit der Serie ganz gut zusammenpassen würde, aber da hat dann eben Peter Morgan von vornherein gesagt, nee, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan. Und dass sie dann aber in dieser letzten Staffel eben diese Konzentration auf Beerdigung hatten und eben auch so diese Vorstellung, wie das dann werden würde, wenn. Ich glaube, das ist tatsächlich gemacht worden, weil man ja dann auch gesehen hat, wie die Beerdigung war. Also als wir diese Bilder gesehen haben in The Crown, denke ich, haben sich alle daran erinnert, wie das war, wenn sie es denn geschaut haben, als die Queen wirklich beerdigt wurde. Weil es ist ja 1:1 genau das. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Absolut.
Ja. Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen chronologischer einsteigen. Wir sind ja schon ein bisschen hinterher gesprungen. Also, die ersten vier Folgen, vielleicht machen wir es mal genauso, wie der Twist jetzt gemacht hat. Wir splitten das mal kurz ein bisschen. Also die ersten vier Folgen, finde ich, haben in sich ja eigentlich eine abgeschlossene Geschichte, die sie erzählen. Deswegen kann man da ganz gut in einem Stück drüber reden. Und zwar ist das im Grunde die Geschichte von Diana nach der Scheidung, wie sie agiert hat danach und dann eben, wie sie Dodi Al-Fayed kennengelernt hat, die beiden ein Paar geworden sind und dann eben der tragische Unfall und ihr Tod. Also darum gehen eben diese ersten vier Episoden im Grunde. Also wir haben vor allen Dingen Elizabeth Debicki, die da als Diana, denke ich, glänzt. Jetzt hatte ich rausgehört bei dir, du warst nicht so glücklich mit ihr. Ich fand sie zum Beispiel sehr, sehr großartig. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander.
Gar nicht. Also es geht mir nicht darum, dass die Schauspielerin schlecht gewesen ist. Im Gegenteil, ich fand die Schauspielerin ganz, ganz, ganz hervorragend. Sie hat das wirklich großartig interpretiert. Und vor allen Dingen jetzt in diesen letzten vier Episoden war sie echt. Also das war halt ja, Diana, ne?
Unglaublich.
Also die Frisur passte, dieser Signature-Blick von Diana, irgendwie von unten nach oben, ne? Das hat alles gepasst und gesessen und auch so die Persönlichkeit war anders als in der fünften Staffel, wo sie doch sehr, sehr irgendwie sehr, sehr, sehr mit sich haderte und mit ihrem Schicksal war sie jetzt ein bisschen aufgeräumter. Und das war gut, das war wirklich gut. Aber ich muss halt sagen, und das ist der Punkt, wo ich vielleicht unseren Meinungen auseinandergehen. Ich fand halt diese Hinführung dann bis zur vierten Episode, fand ich tatsächlich etwas zäh bisweilen. Also es war einfach, der Fokus lag halt komplett auf Diana, was auch in Ordnung ist, weil es war das einschneidende Erlebnis schlechthin in dieser ganzen Familie. Aber es, ja, ich weiß nicht, also ich fand es tatsächlich einfach erzählerisch bisweilen etwas langweilig. Es hatte gewisse Längen. Also es war nicht so, wie man es gewohnt war, wo quasi eigentlich in den Staffeln davor ja auch immer es so gewesen ist, dass jede Episode quasi ein Jahr gewesen ist, war es da halt irgendwie ein Zeitraum von 8 Wochen oder sowas oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger Zeit, die in deutlich mehr Folgen quasi erzählt worden ist. Und das, naja, das fand ich ein bisschen langweilig teilweise. Es waren gute Akzente teilweise gesetzt, aber es fehlte mir so das, was ich von The Crown gewohnt war, auch ab und zu einfach den Fokus wieder zu wechseln und auf eine andere Figur zu springen. Mhm. Ne?
Es waren ein bisschen mehr als 8 Wochen, es waren schon ein paar Monate, aber im Grunde ging es darum, es fing halt an mit der ersten Folge, also 601 Persona non grata, wo eben Diana, also die Alpha mit den Alpha jetzt Urlaub macht oder auf deren Yacht Urlaub macht und da eben Dodi Alpha jetzt kennenlernt. Eigentlich ist der Kontakt ja ursprünglich eben zu dem Vater. Genau.
Und, Entschuldigung, wenn ich kurz dich unterbrechen darf, gefühlt findet, ehrlich gesagt, die ersten drei Personen finden auch nur auf dieser Jagd statt.
Ja, das ist...
Die sind ständig auf dieser Jagd, immer.
Ich glaube, was so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt werden soll, ist ja so dieses Jet-Set-Leben. Also es ist halt Millionär und Jet-Set und so und weniger halt royale Begrenzungen und so. Nicht so die schweren, steifen Palastmauern, sondern eben so, blaues Wasser und Sonne am Himmel und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so im Mittelpunkt steht. Und in der zweiten Folge dann, Photographs, haben wir den Clash sozusagen von genau dem, nämlich diesem Jet-Set-Leben. Diana ist ja offiziell eben nicht mehr Teil der Familie. Also zumindest ist sie kein Working Royal mehr. Das ist ja eben dieses große Problem, das wir jetzt zum Beispiel auch mit Meghan und Harry ja gesehen haben. Also, dass sie eben nicht mehr Teil der Firma sind. Also, und sie aber hat aber trotzdem ja diesen Kultstatus sozusagen oder diesen Celebrity-Status. Und da sieht man jetzt, wie das der Palast eben versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern. Wir haben also Diana und ihre Söhne versus Charles und die Söhne. Und das war zum Beispiel eine der Folgen, die ich richtig, richtig großartig fand. Also andersrum geht ja um die zwei Fotos, also das Foto von Diana und ihren Söhnen versus ein Foto von Charles und seinen Söhnen, das ja, ich glaube, in den Highlands gemacht wurde und eben auch groß in der Presse war, um zu zeigen eben, ja, also Charles ist ein guter Vater und kümmert sich um seine Kinder und hier ist die nächste Generation der Royals, die heranwächst und so weiter und so fort. Und das Ganze fing aber an aus der Perspektive von Fotografen, nämlich auf der einen Seite die Paparazzi, die ja eben da oder eines speziellen Paparazzis, der da in, ich glaube, Italien unterwegs gewesen ist oder wo war es gewesen, also irgendwo da in einem sonnigen Land, wo Diana und Alpha jetzt sich aufgehalten haben und auf der anderen Seite eben diesen sehr konservativen britischen Fotografen, der ja eben diese Porträts der Royal Family macht und alles sehr, sehr, ich sag jetzt mal so, mehr so.
Er ist sehr Starsky.
Ja, und es hat auch so ein bisschen so ein Hausfrauen-Vibe, sag ich jetzt mal so ganz
ja,
blöd.
Voll,
aber du weißt,
voll.
Was ich meine. So ein bisschen ja. so Kleinbürgertum, Spießbürgertum und so. Und ich fand, das war so eine großartige Folge. Ich finde nämlich, The Crown ist da am besten, wo sie aus dem Erwarteten ausbricht. Und dass man hier eben diese Perspektivewechsel hat. Und diese zwei Fotografen und diese zwei Welten, die so komplett gegeneinander gestellt werden, das fand ich hier sehr gut. Und es erinnerte mich ein bisschen dran, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, in Staffel 5 gab es die eine Folge relativ am Ende, wo es um die Scheidung ging, wo das Ganze damit anfing, dass Pärchen im Gericht saßen und ihre Nummern gesagt haben und dann eben erzählt haben, warum sie sich denn trennen wollen. Also sie müssen es ja begründen. Und am Ende war es dann so, dass Diana und Charles Grunde ja auch ihre Scheidung dann dort gemacht haben. Und sie waren aber nicht Diana und Charles, sondern sie waren Nummer, ich weiß jetzt nicht mehr welche Nummer, 503 und 708 oder sowas. Und da war auch die Perspektive so einmal komplett auf den Kopf gestellt und sie eingereiht in einer Reihe von Leuten, die sich trennen. Also sie waren ja nichts mehr Besonderes. Und das fand ich auch sehr, sehr schön damals gemacht und daran erinnerte mich diese Folge. Also die hat mir richtig, richtig gut gefallen deshalb. Das war eine, finde ich, eine der Highlight-Folgen für mich in dieser Staffel. Also das war diese zweite Folge. Dann hatten wir in der dritten Folge Ich und mein Französisch, aber ich denke mal, es heißt diesmal Oui. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Und da geht es eben um Dodi und seinen Vater und wie sein Vater ihn dazu drängt, eben Diana einen Heiratsantrag zu machen und ihn tatsächlich auch erpresst. So von wegen.
Ich finde, das war echt dünnes.
Total. Also da weiß man eben wirklich nicht, ob das so passiert ist. Und vor allen Dingen auch diese Szene zwischen Diana und Dodi, wo ja dann er seinem Vater vorlügt, er hätte sie gefragt und sie ja dann sagt, ja, sie weiß, dass er gelogen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Das war wirklich sehr, sehr Soap-Opera, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Und dann eben diese vierte Folge, wo es darum geht, dass sie eben diesen Unfall haben, nachdem sie ja von Paparazzi verfolgt werden und die Reaktion des Palastes auf diesen Tod und aber auch die Reaktion der Kinder und der Familie und so weiter. Also das sind im Grunde diese vier Folgen, genau. Ja, vielleicht, es gibt verschiedene Dinge, wo man da einsteigen kann. Also es war vielleicht am Anfang echt ein bisschen zäh, weil es ja, wie gesagt, ich glaube, darum ging, so dieses Jet-Set-Leben zu zeigen und so dieses ganz andere Leben im Vergleich zum Palast. Aber auch, finde ich, so ein bisschen, ich finde, zwei Sachen fand ich da noch ganz interessant, nämlich das Gespräch, das Diana mit ihrer Therapeutin hatte, die zu ihr sagt, Diana, wir arbeiten doch daran, dass du weniger dramatisch bist. Und ich dachte so, wow. Und dann heißt es ja, du weißt, du bist dramasüchtig, glaube ich. Also you drama addicted oder sowas, dachte sie dann im Original. Ich habe das im Englischen ja geguckt. Und ich dachte so, wow, dass das so deutlich gesagt wird. Aber es wird ja Diana tatsächlich vorgeworfen. Und man weiß ja heute auch viel mehr, was sie an Fäden im Hintergrund gezogen hat und wie sehr sie da auch manipuliert hat nach außen hin, zumindest soweit es geht. Weil, also es ist schon sehr, sehr interessant insofern, als dass sie ja immer so dieses Saubermann-Image hat. Sie war das Opfer. Sie ist die betrogen wurde, von der sich geschieden wurde, die sich aus einer schlimmen Situation herausgezogen hat, die sich aus einer toxischen Familie herausgezogen hat, die, also die scheinende heiligen Figur am Himmel der Monarchie, die sie hätte retten können, aber weißt du, so wurde es ja immer dargestellt. Mhm. Und heute weiß man natürlich viel besser, dass sie da auch sehr deutlich eben ihr Image geformt hat, nach außen hin. Und das fand ich also sehr, sehr spannend, das war diese kleine Szene, diese kleinen Zwischenbemerkungen, wo du so denkst, oh Moment, habe ich richtig gehört?
Es wäre sehr interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn sie nicht gestorben wäre, ne, wie sie dann quasi sich selbst und wahrscheinlich trotz allem noch ihren Einfluss auf den Rest der Familie hätte quasi weiter hätte wirken können, allein schon über ihre
Kinder. Also ich wollte gerade sagen, hauptsächlich über ihre Söhne, weil du kannst es nicht verneinen, sie ist die Mutter des zukünftigen Thronfolgers. Also anders,
absolut.
Das ist schon ein, und selbst wenn sie nicht mehr Teil der Working Royals ist, sie kann niemals nicht Teil der Familie sein. Also dadurch ist sie immer an die Familie gebunden. Selbstverständlich.
Genau. Sie haben auch immer versucht, sie quasi möglichst irgendwie auszublenden und immer versucht, sie möglichst irgendwie nicht an dem teilhaben zu lassen, was quasi ihr, das royale Familienleben betrifft, ne? Aber es geht natürlich nicht, ne? Und insofern hat die Serie da schon ganz interessant auch irgendwie mal das ein oder andere Streiflicht gemacht, wie es tatsächlich zu dem Image gekommen ist, was Diana nach außen hin wiedergegeben hat, ne? Und Aber natürlich auch die Schattenseiten. Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Punkt, ist ja tatsächlich einfach auch diese, sind ja quasi diese Paparazzi, ne? Wie sie einmal mit ihnen kokettiert quasi so ein bisschen und sagt, okay, ich ziehe mir jetzt irgendwie meinen Badeanzug an und fahre dann kurz mal irgendwie von der Yacht dann rüber zu den Paparazzi und sagt dann hier, okay, ihr dürft jetzt ein Bild machen, aber dann lasst mich bitte in Ruhe und sowas, ne? Und andererseits aber dann auch wiederum von denen quasi, es wird ja so stilisiert, das mag man ja so sehen, wie man es sehen möchte. Ich glaube, es entspricht aber nicht der Wahrheit. Es wird ja so ein bisschen auch stilisiert, dass sie quasi von den Paparazzi in den Tod gejagt wird, ne? Oder beide. Wobei das natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Aber, ja, es ist Interpretationssache, ja, ne? Also einerseits kannst du natürlich sagen, okay, ja, die Paparazzi waren schon quasi ein ursächlicher Teil, warum sie zu Tode gekommen ist, ne? Andererseits muss man aber natürlich sagen, die Paparazzi haben nicht das Auto gelenkt, sondern das war ein Sicherheitsmensch, der getrunken hatte. Das war ein Zusammenspiel
von verschiedenen Faktoren. Aber ich finde, die Paparazzi haben da auf jeden Fall eine entscheidende Rolle auch gespielt in der Art und Weise, wie sie tatsächlich das Auto gejagt haben. Es war ja dann doch so. Aber ja, das ist natürlich, aber man kann nicht sagen, dass sie ausschließlich dafür verantwortlich waren. Das ist schon richtig.
Genau, und das quasi, das haben sie eigentlich tatsächlich gut herausgearbeitet, wie einfach so, naja, wie diese Schattenseiten sind oder wie hell und dunkel quasi in dieser Person von Diana quasi auch miteinander immer wieder so ein bisschen konkurrieren, weil einerseits sucht sie natürlich auch die Öffentlichkeit, ne? Sie braucht die Öffentlichkeit auch, ne? Also, was du gerade schon gesagt hast, sie ist so ein bisschen drama addicted, ne? Sie sucht ja dann auch immer irgendwie so ein bisschen den öffentlichen Konflikt, ne? Also einerseits merkst du ja dann immer wieder, dass sie versucht, mit Charles dann schon irgendwie einen Modus operandi zu finden, wo sie einfach nur Eltern sind für ihre beiden Söhne. Und andererseits wischen sie sich dann doch wieder irgendwie gegenseitig was aus, ne? Mit einmal dem Foto des Vaters irgendwie in den Highlands mit den Söhnen und andererseits dann wieder sie irgendwie so quasi so ein bisschen als Jet-Set-Queen oder so ein bisschen, ne? Und wiederum auf der anderen Seite, in der guten Beleuchtung, sucht sie natürlich auch die Öffentlichkeit für ihre Charity-Geschichten, ne, in Bosnien bei den Landminen-Geschichten und sowas, ne? Da braucht sie natürlich auch irgendwo die Reporter, die natürlich dann bezeichnenderweise genau in dem Moment quasi umschwenken, wo das dann irgendwie mit diesem Foto da rauskommt, ne, wo sie sich halt küssen, ne? Also insofern werden da schon, glaube ich, wird da viel irgendwie so ein bisschen auf Basis der tatsächlich der Tatsachen die Geschichte erzählt. Andererseits wird das dann auch wieder so ein bisschen mit Fiktion verknüpft. Aber der Fokus ist halt einfach bei diesen ersten vier Episoden natürlich sehr stark auf Diana. Und ich fand es dann, bisweilen hätte ich doch noch gerne ein bisschen was wieder von den anderen Figuren auch noch erfahren. Aber sei es wie es sei, es waren jetzt vier Episoden, es war okay, es war gut. Und es hat auch letztendlich dann in der letzten Episode hat es natürlich dann auch wirklich wieder ganz hervorragend funktioniert. Also es war wirklich eine sehr tränenreiche Episode.
Ja.
Die hat mich schon wirklich berührt, ne? Also auch die Reaktion von Charles, ich weiß nicht, ob sie wirklich so überliefert ist, ne? Das wusste ich bis jetzt nicht, ob sie sich das so ausgedacht haben oder ob das wirklich so gewesen ist, weil ich fand ihn halt immer, also Charles war halt auch immer so der
gefühlskalte Fisch.
Weiß ich nicht. Der gefühlskalte, verknöcherte Fisch, der irgendwie, weiß ich nicht, der auch immer wieder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hölzern war, ne? So. Und ob er wirklich so reagiert hat, ich weiß es nicht. Ich sag, weißt du da irgendwie was, ob das so gewesen sein ist?
Ich hatte davon noch nichts gehört. Ich persönlich fand, das sah wieder sehr nach Drehbuch raus. Aber man weiß genauso wie auch die Reaktion, und das weiß man ja definitiv nicht, wie die Reaktion auch, dass er ja dann hinterher geweint hat, als er alleine am Schreibtisch saß und so. Ja. Ich meine, es mag so gewesen sein, aber ja. Was sagst du denn zu diesem, ja, ich weiß nicht, erzählerischen Trick, dass dann quasi Diana beziehungsweise Dodi nochmal eingeblendet worden sind als Figuren, die dann entsprechend mit den Personen so als eine Art, ja, es sind keine Geister, sondern es sind halt, wie gesagt, so eine Art Halluzinationen oder manifestierte Gedanken vielleicht eher, würde ich eher so sagen. Und man hat sie halt dann natürlich bildlich manifestiert, damit der Zuschauer diesen Gedankenprozess nachvollziehen kann. Aber ich habe tatsächlich ganz viel da draußen Kritiken gelesen, die gesagt haben, oh, das war unmöglich und jetzt machen die da auch Geister und so. Aber ich glaube, es war eher halt, um diesen inneren Monolog, den man ja manchmal dann mit Verstorbenen führt, sozusagen bildlich offensichtlich zu machen für den Zuschauer.
Ja, also ich fand das jetzt ehrlich gesagt, in dem Moment fand ich es nicht schlimm. Es war zielführend, es hat funktioniert, es hat mir als Zuschauer quasi nochmal geholfen, auch die Personen, die zurückgeblieben sind, in ihrer Trauer zu verstehen. Ja. Das fand ich ganz gut. Aber andere Leute sehen das natürlich dann wieder anders. Es passt natürlich nicht zu einem Format, was sehr in der Realität verhaftet ist, dann auf einmal irgendwie so quasi so Manifestationen einzublenden. Wobei sie das aber im späteren Verlauf der Staffel nochmal wieder bringen. Also das ist jetzt nichts, was einmalig gewesen ist, sondern es hilft einem, mir als Zuschauer halt immer nochmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, in die Gedankenwelt einzutauchen derjenigen. Und insofern fand ich es jetzt nicht schlimm. Ich fand es auch nicht deplatziert, ehrlich gesagt. Ich fand es ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn das Leute dann irgendwie doof finden. Also, aber ich fand das
ja,
okay.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das ehrlich gesagt auch ganz gut. Und was mir tatsächlich noch gezeigt hat nochmal, weil ich finde, das ist was man ja eigentlich total vergisst. Alles konzentriert sich auf Diana, aber man vergisst ja, dass eben auch Dodi Al-Fayed einen Vater hatte, der vielleicht um seinen Sohn trauert. Also, dass es da noch diese andere Seite der Geschichte gibt. Ich meine, dass der dann ja natürlich, ich sag jetzt mal, abgedreht ist von wegen Verschwörungstheorien und was nicht alles. Das haben wir dann auch noch später gesehen, woraufhin ja auch diese große Untersuchung des ganzen Falles nochmal aufgerollt wurde und so weiter. Aber dass da also quasi einfach noch eine zweite Person in diesem Unfall gestorben ist, das vergisst man einfach. Mhm. Und weil ja eben Diana so als Leuchtgestalt über allem steht. Und das fand ich hier auch nochmal schön rausgearbeitet, als eben dieser Dialog oder gedachte Monolog oder wie auch immer zwischen Vater und Sohn stattgefunden hat. Und dann dachte ich mir so, ja stimmt, richtig, da war ja auch noch ein Vater, der einfach um seinen Sohn trauert, der jetzt einfach nicht mehr da ist. Das hat mir auch ganz gut gefallen, tatsächlich nochmal so als einen kleinen Schwerpunkt in dieser Episode.
Auf jeden Fall. Also es war wirklich ein gutes Finale für diesen Story-Arc. Ja. Es ist ja die Wahrheit letztendlich, ne? Aber so wie sie es herausgearbeitet haben, war es wirklich gut. Ich fand auch diese Intonation fand ich ganz gut mit diesem Typen, der mit irgendwie seinem Hund irgendwie Gassi geht.
Richtig, das war auch
geht,
sehr gut gelöst, fand ich auch. Das meine ich mit, wenn Perspektiven auf den Kopf gedreht werden, mit denen man nicht rechnet.
Absolut.
Genau. Der dann eben Zeuge, also Ohrenzeuge sozusagen des Unfalls war, genau. Ja.
Genau. Und vor allen Dingen, zeigen das nicht, ne? Sondern es wird immer nur gezeigt, wie dieser Mercedes da in den Tunnel reinfährt und dann kracht's. Aber es wird nicht einmal ansatzweise irgendwie gezeigt, wie es dort an diesem Unfallort aussah. Man sieht nur später irgendwann in dieser Untersuchung, sieht man das Auto dann, was in einer Lagerhalle ist, was dann untersucht wird von den Inspektoren und dergleichen. Aber man sieht halt überhaupt nichts vom Unfall. Man sieht auch keine Leichen, gar nichts. Also es bleibt alles quasi im Kopf der Zuschauer.
Und das funktioniert ja immer.
Die sich, absolut, absolut. Ne? Also das hat wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, Show, don't tell, aber das passt jetzt in dem Zusammenhang nicht so richtig gut. Nee, also es blieb im Verborgenen und es war gut so.
Interessant und ich im Grunde glaube ich, war das, was auch so hauptsächlich eben in diesen ersten vier Folgen passiert ist, was diese ersten vier Folgen natürlich auch noch machen, wenn man sich dann später nochmal diese gesamte Staffel 6 anschaut, ist nochmal diesen direkten Vergleich auch zu bringen mit der Queen, weil sich ja durch die gesamte Serie The Crown, und das konzentriert sich ja doch eben auch auf die Queen, obwohl es ja allgemein um die Krone, um die Monarchie geht, aber auch nochmal zu zeigen, hier haben wir zwei Generationen von Monarchie-Mitgliedern von Royals, die eine reingeboren, die andere eingeheiratet, und wie eben mit diesem Konflikt umgegangen wird zwischen, ich will eine normale Person sein und eine normale Familie haben und der Verpflichtung der Krone gegenüber. Das ist bei der Queen ja nochmal eine Spur schärfer und eine Spur härter gelagert, als jetzt bei Diana war. Aber bei Diana haben wir ja gesehen, es ist eben schiefgegangen. Und diese Situation, die wir dann in Folge 1 bis 4 hatten, ist im Grunde, wie sie sich arrangiert haben. Und da sieht man ja auch, also wir haben diese normalen Momente einer typischen geschiedenen Patchwork-Familie mit Diana und Charles und den Kindern, die dann wöchentlich irgendwie oder alle zwei Wochen eben wechseln, vom einen Wohnung zur anderen und so weiter. Da erkennen sich auch, glaube ich, alle geschiedenen Paare da draußen in der Welt mit Kindern wieder. Und gleichzeitig haben wir immer noch diese Nebenspur von wegen, ja, ich bin aber eben noch Teil irgendwie der Royal Family und ich bin aber irgendwie auch Jet Set Queen und so. Also diese ganzen Konflikte, die dadurch entstehen. Und das im direkten Vergleich zur Queen, die ja auch diese Problematik hat. Und immer diese Frage, und darum dreht sich ja dann auch jetzt im zweiten Teil, immer diese Frage, die sich als roter Faden durchzieht, hat sie quasi ihr Leben oder das Leben eines normalen Menschen in der Gesellschaft aufgegeben oder geopfert für die Rolle Also, ja, hat ihr die Rolle der Queen eben ihr Leben weggenommen, das sie hätte führen können. Da, das ist ja noch ganz, ganz deutlicher Schwerpunkt eben dieser zweiten Staffel, hätte ich fast gesagt. Also dieses zweiten Teils. Genau.
Ja, wobei, ich finde, aber in jeder Person wird dieser Konflikt immer wieder aufgezeigt. Also wirklich in jeder. In Prinz Philip, Prinz Charles, Prinzessin Margaret. Alle sind ja quasi werden ja von diesem Moloch Royals oder der Aufgabe einfach, ist ja wie ein Fleischwolf, wenn du so möchtest. Also alle deine persönlichen Ziele oder Wünsche, die du hast oder auch, ja, wird ja quasi alles immer untergestellt, ne? Und nur in der Person der Queen, die eigentlich quasi ja nie ihre Zweifel geäußert hat oder nur ganz selten, aber die immer ihre Position oder ihre Rolle ausgefüllt hat, ist sie quasi so immer so ein bisschen der Fels in der Brandung. Was aber natürlich dann quasi jetzt dann im zweiten Teil der sechsten Staffel dann auch sehr negativ wird, weil sie ja quasi auch nach dem Tod von Diana sehr, 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 sehr lange braucht, um sich dazu quasi zu bekennen.
Naja, weil halt das Motto des britischen Königshauses immer schon war und immer auch sein wird, wobei ich glaube, das wird Charles in der Zukunft nicht mal so durchsetzen können, was wir jetzt auch schon übrigens sehen, wie sich geäußert wird gegenüber der Presse und so weiter. Aber das Motto des Königshauses und auch der Queen war ja immer never complain, never explain. Also sich niemals beschweren und sich niemals erklären. Ja, und das ist im Grunde auch, also das Aussitzen und einfach gar nichts dazu sagen. Und ja, man sieht es so ein bisschen. Und das hat man eben im nach dem Tod von Diana gesehen, genau. Und aber man merkt eben auch, dass sich die Zeit einfach ändert und ein Monarch muss mit der Zeit gehen. Ich meine, die Monarchie an sich ist schon eigentlich aus der Zeit gefallen und total veraltet. Und dass man sich dann da noch halten kann, das ist ja auch eben in der Folge, glaube ich, Ruritania ist es doch, glaube ich, genau, wo es ja auch eben diese Diskussion ist, können wir als Monarchie überhaupt noch existieren? Die sehen ja quasi sich dauernd als Monarchie irgendwann ja verloren gehen und sie hat ja dann auch, das ist übrigens auch alles natürlich klar erfunden, aber diese Träume von Tony Blair als König von Großbritannien, das was ich auch nicht dachte, so wow. diese Diskussion, also wie und dass eben ein Monarch sich anpassen muss an die Zeiten und das wird Charles, denke ich, auch machen müssen und ja, also auf lange Sicht ist, glaube ich, never explain, never complain die beste Methode, damit umzugehen, aber ob sich es so durchsetzen lässt, ja. Ja.
Das wird die Zukunft zeigen, ne? Aber wie gesagt, trotz allem finde ich, dieser Konflikt, der quasi auch in der Queen sicherlich sitzt oder lauert oder ihre Gedankenwelt ausfüllt, nämlich quasi, hätte ich ein eigenes Leben leben können, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, wird ja quasi von allen anderen Personen, die dort in ihrer Familie sind, ja immer wieder, tritt das ja immer wieder zutage, ne? Und das sehen wir ja auch quasi nochmal jetzt in der Conclusio dann quasi in den letzten Folgen, wie sich das tatsächlich dann auch irgendwie ausgewirkt hat oder wie sich dann in der nächsten Generation wieder aufs Neue.
Aber wir kriegen ja auch eine Antwort. Also wir haben, zum einen haben wir, also die Queen sagt nämlich am Ende, ich glaube sogar in der vorletzten Folge ist das, wo es um ihr 50-jähriges Thronjubiläum geht, ja zu William, die beiden unterhalten sich ja darüber und sie gibt ihm quasi so einen Freifahrtschein und sagt, du musst zum Jubiläum nicht kommen, ich kann das verstehen, das ist dir zu viel ist und so weiter. Und da unterhalten sie sich aber beim Tee doch kurz darüber, wie das ist, quasi Queen zu sein. Und in dem Moment spricht nicht die Oma mit dem Enkel, in dem Moment spricht die Queen mit dem zukünftigen Thronerben. Das ist ja immer auch diese Rollenwechsel, dieser ständige, das würde mich auch wahnsinnig machen, wenn ich in dieser Familie wäre, weil du immer nicht weißt, wer spricht jetzt gerade, spricht die Queen, spricht die Oma, spricht der Enkel, spricht der Thronfolger. Und in dem Moment spricht aber zukünftiger Thronfolger mit aktuellem Throninhaber. Und da sagt ja die Queen auch, dass sie das nicht als verloren ansieht, sondern dass sie sagt, wenn man daran glaubt, dann füllt dich das aus. Und deswegen entscheidet er sich ja dann am Ende auch zurückzufahren von den Middletons und teilzunehmen am Thronjubiläum und an dem Balkon. Linke und so. Also ich finde, von der Queen kriegen wir da eine eindeutige Antwort. Nicht ganz so eindeutig ist es mit Zusammenhang mit ihrer Schwester. Das war nämlich auch eine von den Folgen, die ich persönlich sehr spannend fand. Man weiß, dass das so passiert ist, also dass sie unterwegs waren. Was genau da passiert ist, weiß man bis heute nicht. Aber in der Folge Ritz, und da gibt's ja auch nochmal einen extra Film übrigens drüber, der nur über diese eine Nacht halt geht. In der Folge Ritz wird über die Nacht gesprochen, nachdem der Zweite Weltkrieg gewonnen war und ganz Großbritannien gefeiert hat. Und die Queen war ja eben auch im Militär und ist dann eben mit ihrer Schwester in der Nacht feiern gegangen. Und sie war in der Uniform und ihre Schwester eben mit Zivil. Und dann waren sie unterwegs. Man, wie gesagt, man weiß bis heute nicht so wirklich, wie, was, wann, warum, wieso, weshalb und mit wem. Aber in dieser Folge ging es dann eben darum, dass sie ins Ritz gegangen sind und da halt gefeiert haben. Und das war, finde ich, für mich eine der stärkeren Folgen in dieser Staffel, die sich ganz konkret eben nochmal mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Also, wie wäre es gewesen, wenn du eben nicht Queen gewesen wärst? Und dass sie eine Nacht sozusagen, wie sagt man, let her hair loose, also einmal machen kann, was sie will und getanzt hat und ausgelassen war und auf nichts Rücksicht genommen hat. Und da hat mir am allerbesten tatsächlich das Ende gefallen, als sie dann zurückgelaufen sind über so eine verlassene Prachtstraße zum Buckingham Palace und dann so dieses Tor so geöffnet wird und denkst dir auch so, wow, ja, es war schon alles der, ja, genau. Und als dann aber im direkten Dialog der Schwestern die junge Queen mit der alten Margaret und die junge Margaret mit der alten Queen spricht, also als das so hin und her switcht, das war für mich eine sehr, sehr starke, stark geschriebene Szene. Und natürlich haben dann aber auch die Schauspieler da das Allerbeste aus dieser Szene rausgeholt. Ich finde sowieso, dass Margaret in dieser Staffel, und jetzt hilf mir nochmal, spielt von, ich glaube, Leslie Manuel war es, gell? Ja, genau. Dass sie eine der besten Margarets war, die wir hatten. Also ich meine, Helena Bonham Carter als Margaret ist ja fast nicht zu toppen. Ja, Helena Bonham Carter ist natürlich großartig. Die, egal was die anfasst, die Frau ist einfach richtig, richtig großartig als Schauspielerin. Wenn auch ein bisschen crazy, glaube ich, als Mensch, aber egal. Aber Leslie Manville hat das hier auch richtig toll gespielt. So diese alte Margaret, die ja dann auch in ihren letzten Jahren sehr gebeutelt war von Krankheit und so weiter. Aber das war eine richtig, richtig starke Szene. Also die junge und die alte Margaret mit der jungen Queen und der alten Queen dann.
Ja, wo sie dann am Tor sagt, nee, kommst du rein? Nee, ich kann nicht mit reinkommen. Ne? Also das war schon echt, also ich fand die Folge auch sehr gut, wobei lustigerweise ist mir erst am Ende aufgefallen, dass ich die beiden Figuren ganz am Anfang verwechselt habe.
Ja.
Ich dachte, diejenige, die in der Uniform ist, ist Margaret und die geht da runter, weil die junge Margaret sah quasi der jungen Elizabeth viel ähnlicher. Und deshalb habe ich die beiden erst verwechselt. Hab mich schon gewundert, warum denn jetzt irgendwie Elizabeth da runtergeht und irgendwie so einen auf Party Queen macht, ne? Und die andere so scheu ist, dachte ich so, ist die Party Queen Margaret erst quasi in dieser Nacht entstanden oder sowas, ne? Und ich habe dann erst am Ende gecheckt, dass ich die beiden verwechselt hatte. Aber ich fand das auch wirklich ich finde das sowieso mal ganz gut, wenn in Folgen quasi nochmal so ein bisschen so ein Blick in die Vergangenheit gibt, ne, um das so nochmal so ein bisschen zu untermauern. Und dann hatte auch quasi der Folgenname für mich dann natürlich auch deutlich mehr Sinn gemacht, ne. Und an sich natürlich klar, eine hochdramatische Figur, diese Prinzessin Margaret, ne. Also Zeit ihres Lebens war sie Nummer 2 und konnte quasi eigentlich nie ihr Leben leben, wie sie es wollte.
Naja, oder umgekehrt. Man könnte ja einfach auch umgekehrt sagen, gerade Nummer 2 kann ihr Leben leben, wie sie will, im Gegensatz zu Nummer 1.
Ja, das stimmt. Das könnte man so sagen. Und letztendlich hat sie das natürlich dann auch so ein bisschen ausgelebt, ne? Aber sie hat ja auch immer nach einer Rolle gesucht, ne? Die für sie quasi auch passt und die sie auch hätte gerne einnehmen wollen. Also etwas mehr Bedeutung, als es quasi einfach nur die Party.
Aber das ist natürlich, ne? Das ist der Fluch des Spares, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir haben es ja gehabt jetzt hier wir haben es ja aktuell mit Harry auch, der ja auch seine Autobiografie rausgegeben hat. The Spare, also der Ersatz quasi. Mhm. Das ist, du hast the hair und du hast immer the spare. Interessanterweise ist ja eine Generation zurück, also der Vater der Queen war ja the spare. Da sieht man, warum es wichtig ist, einen Spare zu haben. Weil ja dann er quasi nach der Abdankung seines Bruders, der ja dann zugunsten seiner späteren Ehefrau, die geschieden war, ja auf den Thron verzichtet hat, damit er mit ihr zusammenbleiben kann. Weil ein König kann keine geschiedene Frau heiraten. Und dann auch noch Amerikanerin. Also es war alles Skandal mit Wallace Simpson. Auf jeden Fall, da hat ja der König, der war ja zwischendurch auch ganz, der war ganz kurz König, nur wenige Monate, hat ja dann abgedankt. Und daraufhin wurde ja dann der Vater der Queen eben König. Also, und das war ja The Spare. Und da sieht man, warum es wichtig ist, einen Spare zu haben, einen Ersatz. Und aber sonst sind die so ein bisschen antriebslos, beziehungsweise haben halt Probleme, ihre Rolle zu finden. Und das sieht man in Margaret und das wiederholt sich jetzt auch in Harry. Und das, wenn man zurückgeht in die Generationen der britischen Monarchen, dann denke ich, sieht man das in vielen Geschwisterkindern sozusagen.
Absolut.
Ja.
Man denkt ja immer so, oh, die sind in so ein schönes Leben hineingeboren. Die müssen sich um nichts Gedanken machen, ne? Die haben zwar ihre Aufgaben, die sie erfüllen müssen in der Öffentlichkeit, aber ansonsten können die eigentlich tun und lassen, was sie wollen, ne? Aber die Schattenseiten sind natürlich, dass das ein Leben, also für die manchmal wahrscheinlich so gewesen ist, ein völlig sinnloses Leben gewesen ist. Ohne Aufgabe, man kann sich nicht selbst verwirklichen mit dem, was man gerne möchte. Und das ist immer so dieser hochinteressante, spannende Kontrast. Und der natürlich dann, man sieht das natürlich auch im wahren Leben. Ne? Prinz Margaret ist ja relativ zeitig verstorben. Hatte irgendwie, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Schlaganfälle und war am Ende dann wirklich...
Ich glaube sogar auch Krebs und sowas. Also die war ziemlich gebeutelt am Ende ihres Lebens, ja.
Genau, sie war wirklich fertig, ne? Also da... Ihr Körper hat einfach gesagt, so, nee, also jetzt ist gut, ne? Und das, ja, aufgrund halt ihres Lebenswandels, der halt eher auf, ja, wie soll ich das sagen?
Party.
Naja, sie war halt so ein bisschen, Party, genau. Sie war halt so die Partyprinzessin, ne? Und das ist aber natürlich irgendwie auch tragisch, weil mit Sicherheit hatte sie auch Fähigkeiten und Talente und hätte sicherlich auch sich halt auch sehr gerne irgendwie in dem Sinne auch ein bisschen mehr ausgelebt und dergleichen, ne? Und wie sie dann letztendlich, wie gesagt, in der Folge dann auch gestorben ist, war natürlich auch dramatisch und wie immer bei mir, das funktioniert bei mir immer, ne? Also das war so traurig, ey. Ich habe da wieder echt ein bisschen mit den Tränen kämpfen müssen. Also es war wieder on point.
Ja, also wenn The Crown was kann, dann Tode inszenieren. Das klingt jetzt morbid, aber es ist wirklich so. Ja, genau.
Ja,
was sagst du denn dazu? Also wir hatten jetzt Margaret, wir hatten die Queen und eben noch diese ständige Auseinandersetzung zwischen Pflicht und eben Verpflichtung und normalem, in Anführungszeichen, Leben. Was wir auch hatten, war ein bisschen, gerade auch am Anfang, die Konzentration auf William, nämlich in dieser 5. Folge, die heißt auch noch so schön Will's Mania, wo eben ein 15-jähriger William von der Presse und den Mädels belagert wird und angehimmelt wird und eben so in die Öffentlichkeit rückt als Teenager, was natürlich auch nicht unbedingt einfach ist. Und dann später in der 7. Folge Alma Mater sehen wir ja, wie er dann eben nach Eton kommt und dort dann Kate kennenlernt, beziehungsweise die beiden langsame Annäherungsversuche starten und so weiter. Was sagst du zu dieser ganzen Geschichte, dass die jetzt verarbeitet wird hier in diesem letzten Teil der Staffel 6?
Ja, als ich das gelesen habe, dass das tatsächlich Thema sein wird, habe ich gedacht so, okay, ob mich das so interessiert, weiß ich nicht. Aber es hat gut funktioniert. Es war ein gut inszeniertes Coming of Age und es hat einem die Figur des William auch nochmal ein bisschen näher gebracht und auch quasi, das ist ja mal das Problem an The Crown, je näher du an der Jetztzeit bist, umso schwieriger wird es auch quasi ein bisschen das fiktional auszuschmücken, ne? Also wenn du jetzt quasi zurückgehst in die erste und zweite Staffel, na, das ist einfach so lange schon her, da kann man einfach noch mal ein bisschen mehr fiktionalisieren, sage ich jetzt mal, als jetzt quasi bei William, wo alles dokumentiert ist, ne? Du weißt ganz genau, wann was passiert ist. Du weißt ganz genau, wann diese Modenschau gewesen ist, wo sie da irgendwie dieses transparente Leibchen angehabt hat und sowas, ne? So, das ist einfach super gut dokumentiert. Und insofern dachte ich mir so, ja, weiß nicht, ob mich das jetzt, dachte nicht, dass mich das interessiert. Aber sie haben es wirklich sehr gut inszeniert und es hat mich wirklich auch inszeniert, es hat mich auch wirklich gepackt. Und es war auch sehr interessant, einfach so ein bisschen dieses Seelenleben von ihm auch nochmal so ein bisschen zu sehen, was natürlich in der 5. Episode sehr stark natürlich konzentrierte auf den Tod seiner Mutter. Als dann aber quasi dieses Gespräch zwischen ihm und Charles dann abgeschlossen gewesen ist, war dieser dieser Story-Arc war beendet, ne? Dann ging es tatsächlich einfach weiter, wie er sich so ein bisschen weiterentwickelt, ne? Und wie er dann Kate wie kennenlernt, ne? Aber eine Sache möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz dich fragen, und zwar, wie fandest du denn den Schauspielerwechsel zwischen Episode 4 und 5 von William und Harry?
Bei William, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber bei Harry fand ich es irgendwie, hat es mich ein bisschen rausgerissen, weil ich nämlich den zweiten Harry, also der quasi von Folge 5 bis 10, den fand ich optisch halt zu weit weg für mich persönlich von Harry. Also das irgendwie, das optisch hat mich ein bisschen gestört, aber es war jetzt sonst eigentlich nicht so schlimm. Hat es dich denn rausgerissen? Hat dich das gestört?
Ja, also im ersten Moment ja, also in den ersten Minuten der fünften Episode habe ich gedacht so, das ist jetzt aber ein schwieriger Move.
Gut, weil die haben das natürlich gemacht, weil die dann ein ganzes Stück älter gewesen sind in diesem zweiten Teil, und das hätten die Schauspieler aus dem ersten Teil nicht spielen können, das wäre nicht gegangen.
Auf keinen Fall. Aber bei William ging's gerade noch so, da war es schon ein bisschen schwieriger, der Bruch, aber es ging gerade noch so. Und auch weil der Schauspieler das dann sehr gut verkörpert und weil er dem echten William auch echt fürchterlich ähnlich sieht, ne? Harry war immer ein Störfaktor. Also das war echt schwierig. Ich fand ihn zwar gut, auch das, was sie aus ihm gemacht haben, da können wir gleich noch drüber sprechen, fand ich auch gut und interessant, aber ich fand ihn als Schauspieler jetzt tatsächlich eher nicht so gelungen.
Also Dominic West hat ja Charles gespielt und sein Sohn, ich glaube, er wird Shannon ausgesprochen, Shannon West hat in diesem ersten Teil, also Folge 1 bis 4, eben William gespielt. Und da war kurz der Gedanke, ob er nicht vielleicht dann auch im zweiten Teil William spielen kann. Das ist aber vom Alter her nicht machbar gewesen. Und da hat aber tatsächlich Shannon West, also der Sohn von Dominic West, tatsächlich seinen Vater gebeten, er würde gerne auch im zweiten Teil William weiterhin spielen. Und die Produktion hat auch gesagt, wir würden es machen. Und da hat dann aber Dominic West gesagt, das möchte er nicht. Und er hat gesagt, das war im Nachhinein auch die richtige Entscheidung für ihn selbst als Schauspieler, weil er gesagt hat, er kann nicht separieren zwischen dem echten Vater sein in dem Moment und der Figur Charles, die dem Sohn mitteilt, dass die Mutter gestorben ist. Und da hat er gesagt, das kann er nicht. Also hätte er nicht gekonnt mit seinem richtigen Sohn, weil da zu viel durcheinander kommt zwischen Charakter und geschriebenem Drehbuch und echter Vater-Sohn-Beziehung. Und das kann ich nachvollziehen. Und deswegen, sonst wäre vielleicht sogar Shannon West, der ja der echte Sohn von Dominic West ist, vielleicht sogar auch William geblieben. Also das weiß man eben nicht. Aber da war dann eben Dominic West derjenige, der gesagt hat, nein, ich verbiet's dir, aber nein, ich bin dagegen. Ja, so. Und dann kann natürlich der Sohn auch nicht sagen, okay, ich will das jetzt. Ja, und das fand ich noch ganz interessant hier in dem Zusammenhang. Das haben sie in dem Interview mal lang und breit und groß erzählt.
Ja, interessant. Das wusste ich nicht. Aber es wäre interessant gewesen zu sehen, wenn es tatsächlich so gekommen wäre, wie dann wirklich echte Emotionen da quasi mit dabei gewesen wären.
Ja.
Wobei ich fand jetzt, wie gesagt, den zweiten William fand ich ganz gut. Er hat seine Rolle gut gespielt und er hat auch glaubhaft vermittelt, wie sein Seelenleben
ist. Ja, und Harry, finde ich zum Beispiel, spielt ja eigentlich im Grunde gar keine Rolle. Der war am Ende auch nur so ein bisschen Stichwortgeber. Es wurde halt kurz gezeigt, dass er seine Trauerarbeit hauptsächlich durch Flucht in Drogen irgendwie, also zumindest als Jugendlicher, macht. Aber mehr wurde dann auch nicht wirklich gezeigt, ja. Es ist vielleicht so ein bisschen angedeutet worden, so eine Entwicklung, die wir gesehen haben, die dann sich ja nochmal ein bisschen geändert hat, nachdem er Mengen getroffen hat. Aber ja, aber sonst spielt er da keine große Rolle.
Ich finde, sie haben den Konflikt, der jetzt ist, den haben sie schon ziemlich intoniert.
Ja, aber wer weiß, ob das wirklich so war. Ich glaube, da sieht man deutlich, dass das Drehbuch aus der Perspektive von 2023 geschrieben wurde.
Wohl wahr. Definitiv. Nicht nur wohl wahr, sondern das ist so. Also, ja.
Naja, gut, und dann haben wir haben also so ein bisschen die Konzentration auf William und wie er sich dann eben entwickelt. Ich finde die Reife von William, also wie er eben anfängt, langsam erwachsener zu werden und sich auch auseinanderzusetzen und vielleicht sogar zu versöhnen mit der Rolle, die er irgendwann mal einnehmen wird, das sehen wir natürlich eben durch diese letzten 6 Episoden hindurch. Und das kulminiert so ein bisschen in der 9. Folge in Hope Street, wo er eben diese Unterhaltung mit der Queen hat und dann ja auch zu Besuch ist bei den Middletons und dann sich entscheidet, eben zurückzukommen, um die Queen zum 50-jährigen Thronjubiläum auch zu unterstützen, obwohl sie ja gesagt hat, nee, du musst nicht und so weiter. Und ich glaube, irgendwo da um den Dreh rum muss es auch gewesen sein, wo es ja um die Hochzeit von Camilla und Charles geht, wo die Queen ja eben zu den beiden Kindern geht, also zu Harry und William, und sie halt fragt, wie ist eure Meinung dazu? Und William dann sagt, ja, wir sind dafür. Und Harry ja dann im Hintergrund sagt, wie kannst du nur dazu ja sagen? Und William dann einfach nur sagt, ja, aber was bringt es denn, wenn wir uns jetzt dagegen stellen? Es bringt keinem was. Und wenn sie Papa glücklich macht, ah ja, dann ist okay. Und da sieht man aber auch, dass in dem Moment, glaube ich, einfach, das ist für mich so der Schritt vom unreifen Teenager William hin zu einem William, der vielleicht dann akzeptiert, dass er irgendwann mal diese Rolle haben wird des Thronfolgers und dass er jetzt einfach sich zusammenreißen muss und erwachsen werden muss.
Ja, und auch für beide gesprochen hat, ne? Also ja. Danach wird ja nochmal ganz deutlich, dass es eigentlich nicht die Meinung von Harry gewesen ist, sondern er die Entscheidung für beide getroffen hat, ne? Aber
Harry loyal dann auch eben nichts gesagt hat, weil da fällt er seinem Bruder halt auch nicht in den Rücken. Genau.
Genau.
Ja, also das fand ich dann nochmal eigentlich ganz schön zu sehen. Und dann natürlich diese allerletzte Folge, apropos inszenierte Tode. Oh mein Gott, Sleep, Derry, Sleep. Das war übrigens auch der Moment bei der Beerdigung, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, ey. Als dann dieser einsame Dudelsack-Spieler da eben stand in der Kirche und dann ist er ja auch noch so gefilmt worden, wie er diesen Gang entlang lief und dann schloss sich ja diese Tür hinter ihm, das also bei der richtigen Beerdigung der. Und ich habe da vor diesem TV gesessen und ich so, oh mein Gott, heul. Es war ganz schrecklich. Und dann dachte ich mir, und jetzt bringen wir das hier wieder. Und ich so, oh. Gleichzeitig muss ich ein bisschen lachen, weil bei uns im Frankfurter Kranz ist so ein bisschen der stehende Joke, wie es denn dem Dudelsackspieler geht. Weil wenn man weiß, dass die Queen ja eben diesen Dudelsackspieler hatte, der ja eben immer zum Frühstück aufgespielt hat und der, ich glaube, 1200 verschiedene Dudelsack-Arrangements von verschiedenen Songs kannte, damit er nicht jeden Morgen das Gleiche spielen muss. Und so weiter. Und dann haben wir uns wir sind sehr investiert in den Dudelsackspieler. Und als die Queen dann gestorben ist, dann haben wir uns auch tatsächlich gefragt, oh mein Gott, was passiert mit dem Dudelsackspieler? Weil dann war ja zwischendurch auch eben die Diskussion, ob Charles, der ja eigentlich kein so großer Fan ist von so Dudelsackmusik, ob der dann nicht vielleicht den Dudelsackspieler entlässt. Das war dann wirklich in der Presse so. Und ich so, oh mein Gott, der darf den Dudelsackspieler nicht entlassen. Weißt du, so, hä? Und also das ist so ein bisschen so bei uns so es zieht sich so als roter Faden durch die Folgen. Naja, und aber dann ist der Dudelsackspieler Gott sei Dank nicht entlassen worden und wir waren alle erleichtert. Und jetzt wird Charles eben auch mit der Musik geweckt. Und deswegen fand ich so schön, dass der hier kurz mal eine Rolle spielen durfte. Natürlich in dem Fall, damit die Queen sich ihren letzten Song oder das letzte Lied aussuchen durfte für die Beerdigung. Und die Tatsache, dass ich also, als ich es gesehen habe, dieses Gespräch zwischen ihr und dem Dudelsackspieler, als sie gefragt hat, was er denn fehlen würde, so als Begräbnismusik und so weiter. Und dass ich in dem Moment, in dem sie diesen Song wählte, wusste, dass das tatsächlich auf ihrer Beerdigung so dann auch gewesen ist und mich erinnert hat an diese Szene von der echten Beerdigung. Das war echt krass. Ich dachte hier so, oh mein Gott, das ging mir richtig nahe. Und da dachte ich so, wow. Es war sehr, sehr gut inszeniert am Ende. Ja.
Ja, absolut. Also ich bin ja nicht so krass investiert irgendwie in das ganze Thema. Ich wusste auch nicht, dass sie da irgendwie einen Dudelsackspieler hat, der jeden Morgen da irgendwie vor ihrem Fenster irgendwie gedudelt hat. Das wird mich ja fürchterlich nerven. Aber gut, sei es drum, ne? Und wie sie ihn dann reinzitiert und sowas, ne? Und ihn dann auch fragt, was er sich für einen Song irgendwie vorstellen könnte, ne? Wobei ich denke mal, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Aber egal. Das fand ich auch wirklich schön gemacht, ne? Auch wie die Reaktion des Dudelsackspielers, wie er dann vor der Queen steht und sowas, ne? Also, das fand ich schon echt richtig gut auch gemacht. Und dann natürlich später das entsprechend, wie es dann in der Wahrheit und in echt so gewesen ist, ne, das ist korrespondiert dann schon ziemlich ganz gut, ne? Aber spiegelt ja auch wiederum, wie gesagt, die Bedeutung der letzten Folge, die wir ja vorhin schon mal ein bisschen erörtert haben. Die Parallelen zwischen der letzten Folge und dann tatsächlich dem Tod der Queen war ja, wie gesagt, offensichtlich, ne?
Ja, ja. Was hältst du denn in der letzten Folge von der Szene, wo sich die drei Queens quasi begegnen?
Ah, ganz großartig, ganz gut. Wenn ich daran wieder zurückdenke, krieg ich schon wieder irgendwie Gänsehaut. Das war vorzüglich. Also ich wusste das nicht, dass die beiden Schauspieler nochmal in der letzten Folge quasi mit dabei sind.
Ich glaube, das wusste keiner. Also beziehungsweise es wusste keiner, dass die drei sich nochmal begegnen werden.
Auch in dieser Abtei da, alle drei zusammen. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass am Ende nochmal irgendwie so ein Schriftzug kommt, wir gedenken der Queen, die am blablabla gestorben ist.
Genau,
oder
so.
Aber das haben sie sich gespart, glücklicherweise, ehrlich gesagt. Ne? Oder sie hätten, oder ich habe gedacht, sie würden dann nochmal am Ende nochmal echte Bilder einblenden. Ne? Also von den dreien oder von Queen Elizabeth.
Ich glaube,
in ihren drei
die Jubelbilder vom 50. Thronjubiläum, also die vom Publikum, ich glaube, die waren echt.
Ja, das hat man auch immer gemerkt, das hat man immer in der Qualität gemerkt. Da waren auch teilweise viele, viele echte Bilder dabei. Ja, also wie gesagt, ganz großartig, auch das Ende ganz großartig inszeniert, sie alleine in der Abtei und auch wie sie quasi da davor auch mit sich ringt, quasi zu sagen, ja, jetzt ist eigentlich gut, ne? Also jetzt könnte ich eigentlich auch abdanken. Jetzt könnte ich eigentlich dem Charles quasi das Zepter in die Hand drücken. Es ist schon vorgekommen. Aber wie sie dann im letzten Moment, ich glaube, also das ist, würde ich jetzt mal sagen, hochfiktional, wie sie dann aber im letzten Moment dann quasi dann nochmal irgendwie die Kurve kriegt und so. Genau. Und dann doch nochmal irgendwie sagt, und auch die, ich glaube, ich weiß nicht, weißt du, die Rede genauso gehalten worden ist, wie sie quasi in der Serie zu hören gewesen
ist? Die Hochzeitsrede, ja. Also die auf dieses Paar.
Ne? Also da habe ich sehr gelacht, muss ich sagen.
Aber du weißt gar nicht, wie sehr die Privatsekretäre um sie herum alle geschwitzt haben, weil, oh mein Gott, die Queen schreibt die Rede selber und keiner weiß und da keiner kann drauf gucken und so, oh mein Gott, ja, ja.
Absolut, absolut, ne? Und das fand ich sehr, sehr interessant, auch so diesen inneren Kampf da mit ihr zu sehen und auch, ja, ihren Prozess zur Entscheidungsfindung, der für mich dann manchmal nicht unbedingt nachvollziehbar gewesen ist, ne? Warum? Also jetzt wissen wir ja, dass sie quasi dann noch weitere 15 Jahre da irgendwie regiert hat, ne? Also fast 20 eigentlich. Und dann zu sagen, okay, eigentlich wäre es doch in dem Moment wirklich gut gewesen, ne? Also jetzt ist Charles halt auch schon irgendwie über 70 und sowas, ne?
Ja, mit 74, glaube ich, ist er.
Oder 74, genau.
Ja, also wurde er dann König, genau, ja.
Und einfach zu sagen, okay, pass auf, ne, jetzt ist gut, ich habe jetzt 50 Jahre der Krone gedient, jetzt ziehe ich mich zurück zu meinen Pferden und zu meinen Hunden nach Schottland.
Aber
ne?
Das ist halt natürlich eine Einstellungsfrage. Es gibt so ein paar gekrönte Oberhäupter, von denen ich erwarte, dass sie vom Thron wegsterben. Die Queen gehörte dazu. Mhm. Wer das auch in sich trägt, der wird definitiv niemals das Feuer abgeben, ist der schwedische König zum Beispiel. Der hat auch das so, das ist ihm in ihm so rein erzogen von seinem Elternhaus. Der würde nie freiwillig den Thron aufgeben. Wobei, wo das zum Beispiel jetzt im Vergleich, das hat ja auch die Queen erwähnt eben in ihrem Gespräch mit sich selbst, als sie da im Stall war, dass ja zum Beispiel es in den Niederlanden gang und gäbe ist, dass die Queens, also die hatten bisher immer nur, also die letzten zwei waren Frauen auf dem Thron, dass die eben die abgedankt haben immer. Also haben wir ja jetzt aktuell auch, dass der aktuelle König, also Prinz Willem Alexander und seine Mutter eben hat abgedankt auch und ist jetzt in Rente. Ja, und also in den Niederlanden ist es zum Beispiel üblich.
Gut, das niederländische Königshaus hat sicherlich auf jeden Fall seine Berechtigung, aber im Vergleich zum britischen Königshaus ist das natürlich
das ist eine andere Geschichte, natürlich. Das ist
eine ganz andere Welt.
Eine andere Gravitas. Also, aber eines der reichsten Königshäuser der Welt. Apropos Vergleich mit Großbritannien und so. Also, naja, nichtsdestotrotz, ja, aber das ist schon interessant, ja. Und naja, also ich fand es auch am Ende nochmal richtig schön, dass wir diese drei Schauspieler zusammen gehabt haben. Es war ein bisschen kitschig, natürlich. Diese ganze letzte Folge hatte so einen leichten Touch von Kitsch. Und es war aber auch gleichzeitig irgendwie hochironisch, weil eben ja auch die Beerdigung geplant wurde. Und interessant auch, die Reaktion der Partner, also ein Prinz Philipp, der darin aufging, irgendwie seine Beerdigung zu planen, während die Queen am liebsten sich gar nicht damit auseinandergesetzt hätte. Also es war wirklich auch interessant, das so zu sehen. Und interessant übrigens auch, dass ja das meiste, was Philipp dann geplant hat, auch so durchgesetzt wurde. Also das hat man ja auch mitbekommen, dass er ja eben seinen eigenen Spezial-Range Rover da irgendwie hatte, seinen Spezialwagen und was nicht alles. Ja, das war schon, ja. Also es war mit with a heavy hand, also subtil war da nix, aber es hat für mich trotzdem gut funktioniert. Interessanterweise habe ich auch da öfter mal gehört, dass vielen das Ende nicht gefallen hat. Sie fanden das zu, ich weiß nicht, zu aufdringlich und zu, also ihnen hat so der Höhepunkt gefehlt irgendwie am Ende.
Ja, das stimmt. Das kann man durchaus vorwerfen. Also es hat auf einer leisen Note geendet. Ne?
Ja.
Aber das fand ich okay. Also die Serie hat auch immer für mich irgendwie den richtigen Knopf gedrückt, ne? Also sei es jetzt irgendwie in der Folge, wo irgendwie Prinz Philip nochmal dieses Gespräch mit Prinz William hat, ne, über diese Vaterrollen und wo er nochmal ein bisschen sich zurückerinnert, wie er Vater gewesen. Er war jetzt ja auch eher ein etwas, ja, distanzierterer, harter Vater, sage ich jetzt mal, ne? Und das quasi dann nochmal der Rückprojektion zu sehen und dann auch entsprechend das auf Charles und William nochmal zu vergleichen. Das hat halt bei mir echt super gut funktioniert, ne? Also das fand ich sehr bewegend, muss ich sagen. Und das hat die Serie eigentlich immer wieder aufs Neue geschafft, da sehr viel Emotionen sowas in ihre Geschichte hineinzubringen. Und das auch, finde ich, ganz großartig zu inszenieren mit großartigen Schauspielern. Hat mega gut funktioniert bei mir, muss ich sagen. Und insofern war ich mit dem Ende auch echt fein. Ich war tatsächlich traurig, dass es jetzt zu Ende ist, ne? Aber andererseits mit ein paar Tagen Abstand muss ich auch sagen, es hätte auch keinen Sinn gemacht, es noch weiterzuführen, ne? Also die Serie hat zu dem richtigen Zeitpunkt geendet. Es wäre mit Sicherheit interessant gewesen, es noch weiter zu gucken oder weiter zu erzählen. Aber es ist dann irgendwann einfach zu nah an der eigenen Realität. Also der Abstand, der früher gewesen ist, war hochspannend, weil ich hatte da keine Berührungspunkte und es war sehr interessant, irgendwie da auch zu sehen, wie sie Königin geworden ist und wie es dann später quasi auch weitergegangen ist und ihre Rollen, die sie dann immer wieder auch einnehmen musste. Zwar, dass sie immer wieder dieselbe Rolle hat als Queen, aber auch im Zusammenspiel mit den einzelnen Premierministern, die, ich weiß ja nicht, wie viele Premierminister sie gesehen hat, ne? Sie meinte auch irgendwann so, ja, ich weiß nicht, also ich habe schon mehr Premierminister gesehen als alle anderen zusammen, ne?
Aber auch so dieser Umschwung, gerade mit Tony Blair, auch von König Tony Blair zu, wir verabscheuen ihn, also, und die Queen aber immer stoisch auf ihrem Stuhl über die Jahrzehnte hinweg, genau, ja.
Absolut, absolut. Und auch wie sie sich im Stillen darüber amüsiert, wie er dann quasi so großartig bei dieser Women's Institute oder wie heißt diese Vereinigung dann nochmal?
Die Frauenvereinigung schlechthin. In Großbritannien, genau,
Großbritannische englische Frauenvereinigung schlechthin. Großartig, wie sie im kleinen Kreise da wirklich aufgenommen wird und die sie feiern, ne? Wirklich feiern, weil sie genau 100% die Werte dieser Institution wiedergibt, ne? Und wie er dann mit seiner progressiven Art einfach zack, einfach wie ein Schiff ins offene Riff fährt und einfach zerschellt. Also großartig.
Weil er sich nicht daran hält, nicht über Politik zu reden, genau.
Absolut. Also es ist vollkommen richtig, dass ihm das so widerfahren ist, wie es widerfahren ist. Und ja, also wie gesagt, es ist ja nicht nur die Geschichte also The Crown ist ja nicht die Geschichte ausschließlich der Queen, sondern es ist auch die Geschichte der ganzen Nebenfiguren, also wenn man so nennen möchte, also der anderen Familienmitglieder, ne? Und das hat mir schon echt ein weitaus tieferes Verständnis dieser Personen gegeben, als ich das vorher gewusst hatte und auch wissen wollte, ehrlich gesagt, ne? Und das fand ich schon echt spannend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich andere Königshäuser jetzt auf einmal interessieren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also das Holländische interessiert mich leider überhaupt nicht, das Schwedische auch nicht und alle anderen auch nicht. Aber dieses britische Königshaus ist schon einfach so reich an Geschichte, weil es einfach so langlebig ist und auch, was früher einfach auch England mal gewesen ist, ne, und auch zu Anfang ihrer Regentschaft noch war und es dann geworden ist im späteren Verlauf und wie sich dann entsprechend auch einfach diese Institution selbst in Frage stellt, ne, oder in Frage gestellt wird mit diesem Aktionsplan von Tony Blair da irgendwie, doch da mal irgendwie zu gucken, ob der königliche Schwanpfleger wirklich so dringend notwendig ist oder der Typ, der irgendwie die Servietten irgendwie zusammenfaltet, ne. Also großartig, ne, wo du selber jetzt denken würdest, es braucht doch kein Mensch, ne, aber wo sie dann auch einfach ganz sagt, ja, sie hat sich das jetzt alles angeguckt, sie hat sich wirklich eine Meinung gebildet und sagt einfach, ja, das gehört halt einfach dazu. Und dann sagst du so, stimmt, das gehörte zu ihr dazu, wie halt irgendwie Krone und Zepter, ne.
Das ist aber auch wieder die bildlich gewordene Auseinandersetzung zwischen alter, verstaubter Monarchie und Tradition versus moderne, neue Gesellschaft. Das ist halt, ja, diese ständige Kluft, in der gerade auch das britische Königshaus steckt. Ja, natürlich. Übrigens, lass mich nachtragen, also es heißt tatsächlich nur Women's Institute, WWI. Also das ist das, genau, das war die Organisation.
Ja, und wie sie halt auch immer, wie diese ganze Institution, aber auch noch immer in ihren alten Häusern da gewohnt hat, ne, Buckingham Palace, stelle ich mir ja ganz fürchterlich vor.
Na, du siehst ja die Palastmaus, haben wir gesehen.
Ja, ja.
Ja, ach Gott.
Ja, genau, die Palastmaus, richtig, genau. Und wie fürchterlich ist, ich stelle mir das fürchterlich vor, in solchen alten Kästen leben zu müssen, wobei man natürlich dann auch immer wieder sieht, die privaten Räume sind ja dann doch deutlich gemütlicher als diese repräsentativen Hallen, die ich mir einfach nur fürchterlich zugig vorstelle. Und trotzdem mussten sie halt Zeit ihres Lebens da drin halt einfach leben, ne? Und ich kann auch gut verstehen, dass sie einfach quasi immer wieder, sobald es ihr möglich gewesen ist, nach Schottland geflüchtet ist, ne?
Wobei das da ja aber noch schwieriger ist wohl mit denen. Also weil diese ganzen Gebäude, die sind alle alt und feucht und die Elektrizität muss neu gemacht werden und so weiter und so fort. Aber in Schottland ist es leider genauso schlimm. Also, aber das mochte sie halt, dieses Spartanische mochte sie ganz gerne.
Ja, und ich meine, es war dann auch, da waren ihre Pferde, ne?
Ja, und raus aus dem Blitzlichtgewitter und so, genau.
Autofahren und alles drum und dran, ne? Also
ja. Es gibt auch diese ganz bekannte Anekdote, wo die Queen eben unterwegs gewesen ist mit ihrem Bodyguard und einem Touristenpaar begegnet ist, die eben von außen sozusagen sich so ein bisschen das alles angeguckt haben, soweit sie eben rankam und die dann ins Gespräch kamen und dann das Touristenpaar eben meinte, weil sie sie nicht erkannt haben, meinte, ob sie denn die Queen schon mal gesehen hätten. Und dann meinte sie so, ja, die läuft hier manchmal lang, also die kommt manchmal mit spazieren und so, weil sie halt neugierig waren, ob die mal im Dorf ist oder so. Und dann meinte sie, ja, die kommt manchmal spazieren und so. Und meinte, ach, das ist ja spannend und irgendwie sich dann mit ihr 3-4 Takte unterhalten haben und dann am Ende, ich glaube, der Bodyguard hat dann genau, und dann hat der Bodyguard am Ende irgendwie noch ein Foto gemacht und dann wussten sie, und irgendwie, weil die Queen hat halt drauf bestanden, ein Foto zu machen, gar nicht die Touristen. Und dann hinterher quasi haben die Touristen wohl erst rausgefunden, dass es die Queen war, mit der sie gesprochen haben. Und die Queen hat sich innerlich köstlich amüsiert, dass sie eben nicht erkannt worden ist. Also so dieses kurze Momente des Normalseins sozusagen. Ja, ja, ja. Ich wäre gerne Mäuschen gewesen, als die zwei Touristen, wenn sie es überhaupt wissen, aber ich denke mal, mittlerweile wissen sie es, weil diese Anekdote halt immer wieder erzählt wurde, und zwar von dem Bodyguard. Also als die entdeckt haben, dass die Frau, mit der sie auf diesem Foto drauf sind, die Queen ist. Da wäre ich gerne dabei gewesen.
Ich wär tot umgefallen.
Ja, total. Das ist großartig. Sowas liebe ich, ja. Und sowas liebt die Queen übrigens auch. Oder liebte. Ja, ja, ja. Ja, nee, genau. Aber es stimmt schon, genau. Also da konnte sie dann sozusagen aus dem Leben ein bisschen fliehen, aus den Verpflichtungen. Ja.
Ja.
Ja, also grundsätzlich war ich mit dieser 6. Staffel sehr zufrieden. Ich meine, wir haben es mehrfach gesagt, ich kann es auch nur wiederholen und es gilt für die komplette Serie. Sehr, sehr hohes Produktionsniveau, Ausstattung, Kostüme, was nicht alles. Also wirklich sehr, sehr toll. Ich finde, es ist einfach eine wirklich auch schön anzusehende Serie. Es sind schöne Bilder, es ist schön inszeniert, es ist tolle Cinematografie und so weiter. Also da durch die Bank weg, wie gesagt, sehr, sehr hohes Produktionsniveau. Sehr gute Schauspieler. Auch da muss ich sagen, gut, der eine oder andere passt besser auf seine Rolle oder schlechter. Aber ich finde, von der schauspielerischen Leistung her sind die alle gut bis sehr gut.
Absolut.
Und vor allen Dingen auch immer das Königspaar, das gewählt worden ist. Also wie gesagt, ganz, ganz toll. Durch die Bank weg bin ich sehr, sehr begeistert. Das alleine schon deswegen kann man das eigentlich wirklich auch empfehlen. Und am spannendsten ist wahrscheinlich tatsächlich für die Leute von heute die frühen Jahre, weil ganz viele Leute halt über diese frühen Jahre der Queen halt fast gar nichts wissen. Und je näher es dann an die eigene Lebenszeit rankommt, desto in Anführungszeichen uninteressanter wird es. Aber natürlich ist man dann schon so gefangen in der Serie, dass man dann auf jeden Fall zu Ende gucken will. Und für mich hat diese 6. Staffel der ganzen Geschichte einen guten Abschluss gegeben. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr Drama und vielleicht noch einen größeren Abschlusspunkt gewünscht, so mit ein bisschen mehr Höhepunkt-Feeling oder so? Ja, definitiv. Aber so wie es dann am Ende war, bin ich auf jeden Fall zufrieden und gehe da zufrieden raus aus der Serie.
Ja, absolut. Also so im Recap muss ich sagen, hat mir tatsächlich, glaube ich, die ersten beiden Staffeln haben mir, glaube ich, am besten gefallen. Mhm. Auch weil es was völlig Neues für mich war und ich mich die Serie super gut irgendwie reingezogen hat in eine Geschichte, die ich nur so am Rande kenne. Auch die Schauspieler waren einfach on point. Das hat mir super gut gefallen. Es war für mich auch dann ehrlich gesagt schwierig, dann den Übergang zu Olivia Colman, da habe ich schon echt ein bisschen gefremdelt. Das war
lustigerweise konnte ich mir Matt Smith überhaupt gar nicht als Prinz Philip vorstellen, überhaupt gar nicht. Und irgendwie hat es dann doch geschafft, mich reinzureißen. Ich habe gedacht, ich kann Matt Smith niemals nicht als Doktor sehen, weil er ja die Hauptrolle in Doctor Who auch hatte. Und dann war der hier plötzlich als Prinz Philip und es hat ein bisschen gedauert, aber als ich dann drin war, war ich drinne. Dachte ich so, okay, wow, du hast mich.
Ja, also Matt Smith war am Anfang echt schwierig, weil er auch einfach teilweise doch sehr, sehr ikonische Rollen verkörpert hat und auch ein sehr prägnantes Gesicht einfach hat, ne? Aber der hat einfach super gut gepasst, auch von, ja, wie er die Rolle verkörpert hat. Einfach mega, mega gut und auch so dieses, ja, wie man halt damals so gewesen ist, ne?
Ja, auch das Körperliche passt ja dann im Nachhinein doch ganz gut. Auch wenn ich finde, das vom Gesicht her und auch so, das war für mich tatsächlich am Anfang ein Problem. Aber wenn man ja guckt, wie Prinz Philipp in seiner Jugend war, der war ja auch ein sehr großer, schlanker, sportlicher Typ. Und das passte ja zu Matt Smith. Also von der Körperlichkeit her, finde ich, passte das ganz gut. Und alles andere kann man dann mit Hair und Make-up irgendwie hinbiegen. Und das, glaube ich, war immer so das Motto von The Crown. Das kriegen wir mit Hair und Make-up schon irgendwie hin.
Ja, also über die Ausstattung brauchen wir uns nicht unterhalten. Das war fantastisch. Also man hat einfach gesehen, dass Netflix da von vornherein einfach Big Budget in die Hand genommen hat und da reingebuttert hat, wie blöd, ne? Ob so eine Serie heutzutage nochmal genauso umgesetzt werden würde, würde ich mal als Frage stellen wollen. Aber damals war es halt einfach so ein Leuchtturmding und es hat sich dann natürlich auch einfach als großartiger Erfolg dargestellt. Und es war auch die richtige Entscheidung, das mit Staffel 6 zu beenden. Ich finde es immer ganz gut, wenn die Serienschaffenden für sich selbst bestimmen können, wann sie quasi ihre Serien beenden wollen und nicht einfach wegen mangelnder Quote ihnen einfach der Stecker gezogen wird. Das wäre, in diesem Format wäre das absolut fürchterlich gewesen. Wobei man sagen muss, es wäre auch okay gewesen, wenn die Serie nach Staffel 4 zu Ende gewesen ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich eigentlich auch so geplant gewesen ist, dass die Serie bis Staffel 4 geht und dadurch, dass sie aber so erfolgreich gewesen hat, hat Netflix gesagt, okay, pass auf, jetzt machst du aber bitte noch zwei Staffeln am Schluss, damit wir da noch mal ein bisschen irgendwie Kohle rausziehen können. Und abgesehen jetzt, wie gesagt, von diesen 4 Episoden über Diana, die ich nicht ganz so stark fand, muss ich trotzdem sagen, wie gesagt, rundes Ende einer wirklich ganz großartig gelungenen Serie.
Ja, wunderbar. Dann ist das quasi unser Fazit. Das heißt, wir legen euch ans Herz, euch die ganze Serie am besten anzugucken, aber jetzt natürlich, wenn ihr die Staffel 6 noch nicht gesehen habt, natürlich auch die Staffel 6. Und dann sage ich einmal, lieber Andreas, ganz lieben Dank, dass du dabei gewesen bist und mit mir ein bisschen über The Crown geschnackt hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich darf übrigens noch eine kurze Fußnote erwähnen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich Pläne gäbe, nochmal ein Prequel zu machen, also nochmal einen Schritt zurückzugehen. Okay. Vor die Regentschaftszeit von Elizabeth.
Mit Claire Foy dann auch, oder?
Nee, tatsächlich mit anderen Schauspielern, also wo da gar nicht dann eine große der Fokus auf Elizabeth ist, sondern glaube ich dann entweder.
Richtig, ich glaube, das habe ich auch gelesen mit Wallace Simpson und, oder war das nicht so? Über die ganze Wallace Simpson-Tragödie quasi.
Irgend sowas, keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, wir werden, jetzt höre ich mich schon, als wäre ich ein Teil deines Podcasts. Ich bin mir sicher, du wirst dann nochmal recherchieren und vielleicht in den Shownotes.
Du bist herzlich willkommen zurück. Falls es einen Prequel geben sollte, dann denke ich an dich und sag, da reden wir mit Andreas nochmal drüber.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Kurzum, vielen Dank, dass ich diese Stunde 40 mit dir verbringen durfte an diesem wunderschönen 28.12. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war easy peasy. Ich habe gedacht, scheiße, ich habe mich gar nicht genug vorbereitet irgendwie. Ich habe Wissenslücken, aber du hast das ganz hervorragend gemanagt und mich durch diverse Inhaltslücken, Untiefen geführt. Und so, dass wir, glaube ich, ein ziemlich cooles und schönes Gespräch hatten.
Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und für alle anderen da draußen, wenn ihr Andreas noch ein bisschen mehr zuhören möchtet, in dem Fall dann aber eher über Räder und Co., sage ich jetzt mal im Groben, dann könnt ihr in die Shownotes reingucken. Da verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal zu dem Podcast. Aber sag bitte noch einmal, für alle, die es vergessen haben, wo sie sich genau finden.
Ach, wir sind überall zu finden. Also wir sind bei allen Podcatchern zu finden. Wir sind bei Apple, bei Spotify. Und das ganze Ding nennt sich Rockstar TV, der Gravel- und Mountainbike-Podcast. Und Rockstar, aber nicht mit Rockstar. Wir sind keine Stars, sondern wir sind Rockstar mit ER. Und ja, da findet er uns auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, wenn er auch mal in unseren Podcast irgendwie reinhört, der jetzt mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, wenig zu tun hat. Aber wenn euch Fahrräder interessiert, dann seid ihr da bei uns an der richtigen Adresse.
Wunderbar. Dann hören wir uns das nächste Mal 2024. Das ist ja immer so Wahnsinn, wenn man dann 23 ist und dann sagt, im nächsten Jahr dann. Und dann gibt's neue royale News für euch. Bis denn. Tschüss.
Ciao.